Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von eurem hoffentlich Lieblingspodcast Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, mit mir dem Bene und selbstverständlich, er wurde nicht ersetzt, ist immer noch dabei und fliegt mit mir heute in Richtung Mond, maybe, der Leon, sei mir gegrüßt.
Anstatt Rauswurf, Mondflug ist auch okay, nehme ich an, freut mich und genau, ich bete doch drum, dass ich nicht so schnell rausgeschmissen werde, dafür macht es mir zu viel Spaß. Und bin gespannt, du hast ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet, könnte ein bisschen schwierig werden mit dir und dem Film. Aber ich glaube, da hören wir dann gleich vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir reingehen. Ich durfte es mir
ja
zum ersten Mal
aber das kann
mal
nur
geben.
Durch die Blume gewesen sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da offene Kritik
geäußert
habe.
Ich als feine Spürnase habe das natürlich herausgehört, aber ich wollte es fürs Publikum auch nochmal aufbereiten, falls es nicht klar wurde.
Na gut, dann schauen wir doch mal rein. Ich bin ehrlich, der erste Teil, also wir haben es ja wieder aufgeteilt, ihr habt es im Titel der Folge bereits erkannt, heute Teil 1, nächstes Mal, also in 2 Wochen Teil 2 dann zu Moonraker. Der erste Teil, muss ich sagen, ist noch nicht ganz so wild, der zweite wird dann sehr, sehr wild. Aber ich habe trotzdem da auch schon den ein oder anderen Punkt, den ich da gerne mal in dem Fall leider negativ hervorheben möchte, aber das ist ja alles schon sehr, sehr subjektiv und vorteilsbehaftet. Bevor wir überhaupt zu diesen ganzen schönen oder nicht so schönen Kritikpunkten übergehen, wäre es natürlich wieder super hilfreich, lieber Leon, wenn du uns ganz grob erzählst, worum geht es im Film Moonraker streng geheim, wie er im Deutschen heißt.
Absolut, gebe ich natürlich gerne. Ist auch wie immer vorbereitet, kurz und knackig. Genau, wir sind mal wieder zurück im Weltraumgeschehen. Das gab es ja durchaus schon mal. Zumindest die Thematik dreht sich mal wieder darum. So, erstmal gehen wir nicht direkt in den Weltraum rein, aber es hängt stark damit zusammen. Es geht um einen Multimilliardär, den guten Hugo Drax, der das unter anderem das Moonraker Shuttle baut. Dumm nur, dass dieses dann irgendwann abhanden kommt, eines der Modelle von einem Rücken einer Boeing. Und eigentlich die britische Regierung auch noch zu dem Zeitpunkt in der Verantwortung für diesen Transport, sag ich mal, stand. Und das ist natürlich dann ein Fall für unseren guten Bond, der Sache mal nachzugehen und herauszufinden, wo ist denn das Shuttle abgeblieben, wo ist es hingekommen. Es bleibt aber dann erstmal irdisch, auf irdischen Wegen führt es ihn also erstmal nämlich in die USA mit einem zarten Hauch, kann man es vielleicht nennen, von Frankreich. Doch, ja, das ist natürlich nicht sein einziges Ziel, wir dürfen unter anderem noch mit nach Venedig oder auch Rio reisen. Und bei seiner Arbeit konzentriert er sich eben zunächst mal auf den Fall Drax letztendlich. Hugo Drax ist seine erste Anlaufperson, deshalb führt es uns auch gleich mal in die USA. Drax natürlich mittelbegeistert, es muss ja irgendwo ein Fall aufgemacht werden. Und Bond stößt natürlich auch in Drax Umfeld auf immer mehr Unzulänglichkeiten und erfährt schließlich von seinem teuflischen Plan. Selbstverständlich werde ich den hier noch nicht darlegen, wäre glaube ich zu langweilig, wir wollen nicht spoilern. Im Grunde geht es aber mal wieder um Macht und die Gefahr des Weltfriedens im weitesten Sinne. Und genau, Bond setzt natürlich mal wieder alles daran, Drax Pläne zu durchkreuzen. Und so viel vielleicht als kleiner Einstieg. Wie immer übergebe ich da auch wieder das Wort an dich. Falls ich irgendwas vergessen habe, darfst du natürlich gerne meine Assistenz spielen.
Oh, das ist aber ein sehr nettes Kompliment an der Stelle. Nee, ich bin zufrieden. Passt, denke ich, um eine ganz grobe Übersicht zu haben, um was es denn tendenziell so gehen könnte. Der Titel verrät auch schon viel. Und bevor wir dann natürlich jetzt in den Inhalt reingehen, kommt wie immer dann nochmal mein Part, wo ich so mal ein bisschen grundlegende Sachen kurz berichte oder zusammenfasse. Also, wie gesagt, der Film Moonraker im Deutschen hat man sich gedacht, das reicht nicht. Wir hängen gerne noch ein bisschen was hinten dran, damit es auch klar wird, es geht um Bond, nämlich streng geheim.
Da werden meistens die Filmtitel auch direkt besser.
Auf jeden Fall fürs deutsche Publikum dann verständlicher, sonst ist es ja zu englisch und man könnte sich erschlagen fühlen. Feierte seinen Kinostart in London natürlich am 26.06.1979. In Deutschland ein bisschen mehr als 2 Monate später, Ende August. Produktion weiterhin Albert R. Broccoli. Drehorte, da hast du schon ein bisschen was angesprochen, also was wir gesehen haben, aber was tatsächlich dann auch ganz oft als tatsächlicher Drehort genutzt wurde. Wir haben Frankreich, Brasilien, also Rio, Venedig, Italien, Guatemala, USA und selbstverständlich die Pinewood Studios. Der Film wurde für den Oscar nominiert im Bereich beste Spezialeffekte, hat den aber verloren. Leider, leider. Und hat die Goldene Leinwand mal wieder gewonnen, also diesen Zuschauer-Award im Jahr 1980.
Ich glaube, da sind die irgendwie jedes Jahr vertreten, oder? Läuft bei denen. Also die haben, ja, haben die den selbst erfunden, den Preis, dass die da immer bevorzugt werden, oder?
Ich weiß auch, ihr müsst vielleicht bei mal jetzt so nach dem, was ist das, der 11.?
Gefühlt schon, ne? Und mindestens Film. Zum 6., 7. Mal nominiert, oder? Wenn nicht sogar ja, schon
gefühlt. Da müssen wir uns vielleicht auch schon mal damit auseinandersetzen, wie viel oder was für Kriterien dieser Award doch dann am Ende hat. Aber nun gut. Wer war so mit dabei? Also erstmal Titelsong Moonraker, gleichnamig von Shirley Bassey. Ihr drittes Mal, dass sie für uns da ihre Stimme gegeben hat. Geschrieben von Hal David und komponiert vom klassischen Ikonisten John Barry, der wieder mit am Start ist. James Bond, natürlich von Roger Moore, gespielt. Hugo Drax von Michael Lonsdale. Holly Goodhead von Louis Chiltz. Der gute Beißer, also dein bester Freund, ist auch wieder mit am Start. Kleiner Spoiler an der Stelle, beziehungsweise ihr habt es in der letzten Folge bereits gehört, wenn ihr es noch nicht wusstet. Richard Kiel gibt sich wieder die Ehre und nimmt ja die Metallzähne in den Mund. Corinne Defoe wird gespielt von Corinne Clary. Bernard Lee ist das letzte Mal leider mit am Start, aber diesmal noch gibt er uns den M. Lois Maxwell als Miss Moneypenny und selbstverständlich Desmond Llewellyn verkörpert allseits bekannt den Q. In der Crew wird die Regie wieder von Lewis Gilbert übernommen. Drehbuch ist von Christopher Wood, Kamera Jean Tournier, Schnitt John Glenn und Musik, er hätte es gedacht, John Barry gibt sich da generell auch wieder den Dirigierstab in die Hand. Vielleicht noch so ein paar Facts, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch was gefunden. Eigentlich, das hatten wir ja auch letztes Mal schon erwähnt, wäre ja jetzt nach der Spion, der mich liebte, For Your Eyes Only gefolgt. Mhm. Aber weil zu diesem Zeitpunkt einfach der Weltraum attraktiver war und Science Fiction so seine Hochphase hatte, hat man da ein bisschen was geschoben, sodass man zu Moonraker tendiert ist, weil vorher Star Wars die Runde gemacht hat und da ordentlich abkassiert hat an den Kinokassen.
Bisschen arm, weil eigentlich hast du doch schon eine ganz gute, ein ganz gutes Universum geschaffen rund um Bond. Warum musst du dich dann mit anderen vergleichen? Weil es war jetzt nicht so, dass die anderen davor schlecht gelaufen sind, die anderen Filme. Aber ja, die Gier hat vielleicht, wollte dann unbedingt den Science-Fiction-Faktor noch reinpacken. Geil.
Ja, und das ist halt auch mein Kritikpunkt. Ganz am Ende, wenn wir da mal den ganzen Film besprechen, dass ich Bond nicht im Sci-Fi-Bereich brauche, weil das für mich zwei Paar Schuhe sind.
Sehe ich auch noch nicht, aber gut.
Aber gut.
Kommen wir sicher noch dazu.
Mein letzter Fact, der an der Stelle vielleicht schon mal genannt werden kann. Die Kosten für den Film beliefen sich auf 30 Millionen Dollar. Das ist so viel, wie die ersten 8 Bond-Filme zusammen kostet haben, ohne Inflationsbereinigung, das kurz dazu, aber man sieht einfach, wie krass diese Geldsummen angestiegen sind, wie krass die Produktionskosten angestiegen sind. Man kriegt es, glaube ich, an den Drehorten ganz gut mit. Wir haben jetzt quasi mehrere Kontinente, die wir bereisen.
Ja, und wo auch wirklich dann gedreht wurde, ne? Wo es nicht verklickert werden soll im Film, dass man da ist, sondern dann auch vor Ort gedreht wurde, ja.
Und im ersten Teil hat man sich halt einen exotischen Ort geschnappt und den halt komplett bedient oder versucht zu bedienen und dann war gut und jetzt tingeln wir da Jet Set Live-mäßig durch die Weltgeschichte. Also das ist schon eine krasse Entwicklung, die Bond da genommen hat. Fehlt dir noch was? Brauchst du noch was? Oder bist du bereit, in den Film zu starten?
Ich bin soweit erstmal fein damit. Ich hatte noch ein, zwei spannende Sachen zu den Gewehren und Waffen teilweise gesehen gehabt als Infos. Aber ich glaube, es macht dann vielleicht auch mehr Sinn, die an der Stelle, sofern ich dann vielleicht auch erst das nächste Mal dann dran denke, es nochmal aufzugreifen, aber da gab es noch ein, zwei interessante Facts vielleicht, die wir dann schauen, ob wir sie reinbringen oder nicht, würde ich sagen.
Passt für mich, sehr gut. Gut, dann lass uns gern in den ersten Teil von Moonraker reinstarten. Wie immer, ich versuche das weitestgehend kurz, das gelingt eher mäßig, würde ich behaupten, zusammenzufassen und du darfst selbstverständlich immer reingrätschen, wenn ich Quatsch erzähle oder ja,
nachdem
du gerne...
Nachdem du jetzt am Anfang die Assistenz warst, übernehme ich den Part jetzt wieder. Ich wollte mich nur einmal auch in der Führungsposition sehen.
Gut, dann gehst du auf den Platz des Co-Piloten und ich versuche das Ding mal ein bisschen zu fliegen. Wir gehen rein mit der klassischen Gun-Barrel-Szene. Ja, also ist jetzt irgendwie nicht auffällig verändert, meines Wissens nach. Aber ich hab jetzt auch nichts verglichen.
Ich habe auch nichts verglichen. Ich hatte kurzes Gefühl, Ich habe es witzigerweise, dass du es jetzt ansprichst. Ich habe mir kurz ein Fragezeichen gemacht, so war die anders? Aber ich hätte ja nicht sagen können, was anders war. Es könnte sein, dass sie
das Design ein bisschen verändert haben oder das Layout.
Ganz,
das könnte
schon sein. Ganz bisschen von der Farbe hatte ich so das Gefühl dann letztendlich. Aber ich habe es nicht nochmal quer verglichen mit den anderen Filmen, muss ich gestehen. War ein bisschen knapp mit Zeit. Aber im Grunde ist es genau dasselbe. Also
die Aussage ist die gleiche wie immer.
Absolut. Und auch eigentlich das Setting ist genau dasselbe. Also wie gesagt, vielleicht war farblich irgendwie ein bisschen was, aber du hast einen Roger Moore, der da reinknallt und alles gut.
Genau. Wie immer öffnet sich dann oder senkt sich erstmal der Pistolenlauf gern unten rechts vom Bildrand und öffnet dann uns eine neue Szenerie, in dem Fall einen dunklen Abendhimmel. Wir sehen ein großes Flugzeug, das transportiert auf seinem Dach, übertragenen Sinne, einen Space Shuttle, eine Rakete, wo Fett Moonraker dran steht. Also man möchte auch direkt dem Zuschauer zu verstehen geben, der Filmtitel, hier haben wir ihn direkt schon erstmalig irgendwie platziert bekommen. Nicht, dass wir es vergessen. Und wir gehen ins Cockpit von der Boeing, ich glaube 747 oder was es ist, rein. Drin unterhalten sich die Piloten. Wird klar, es handelt sich um die Royal Air Force. Und man freut sich extrem darüber, dass man 15 Minuten vor der Zeit ist. Also man hat ein gutes Timing gerade. Aber das scheint die Royal Air Force auszumachen. Doof nur, dass im Frachtraum des Shuttles zwei Leute aus so Aufziehschränken.
Es sieht aus wie so Schlafkapseln. Kommen. Hast du denn sowas schon mal gepennt in so einem Hostel oder so ein Ding?
Nee, kann ich leider nicht.
Ich hab's mal ausprobiert in Berlin. Relaten. Alter, ja? Fühle ich gar nicht. Kein Platz und nichts. Und du hast dich auch so gefühlt wie so ein Space Shuttle. Aber anderes Thema vielleicht. Aber so kann man sich's in etwa vorstellen.
Wunderschön. Super.
Mega. Sehr gut. Klasse.
Deluxe. Ja, also die zwei Jungs kommen da eben aus ihrer vermeintlichen Schlafkapsel oder was auch immer rausgekrochen, machen sich dann direkt am Cockpit des Raketenshuttles zu schaffen und mir nichts, dir nichts bekommen die anderen Piloten eine Benachrichtigung, dass da oben gerade irgendwas abgeht und resümieren, ey, scheiße, die Triebwerke da oben werden gezündet. Man könnte jetzt denken, naja gut, dann lass die da oben mal rumspielen. Das Shuttle kann aber ohne Probleme abheben von dem Flugzeug quasi starten in der waagerechten. Also gar kein Problem, da ist keine Verankerung, nichts, was die zurückhält. Weil mein erster Gedanke war, glaube ich, damals, naja, das wird ja fixiert sein. Und wenn die jetzt die Triebwerke zünden, dann hat quasi das Flugzeug den Nitro angezündet und wird jetzt selbst beschleunigt bis aufs Get-No. Aber nein, es ist wie eine Art Startbahn, eine sehr, sehr verkürzte Startbahn, die aber vollkommen ausreicht.
Absolut.
Um das Ding in die Luft zu bringen.
Easy. Physikalisch weiß ich nicht.
Ja, müsste man nochmal drüber reden wahrscheinlich. Das Shuttle macht die Biege und durch die Zündung der Raketen oder der Treibwerke ist es so, dass die Boeing dann in die Luft fliegt. Also die wird komplett zerrissen. Dementsprechend kommt dann vom Himmel und wir kriegen einen Anruf bei Emmett, der über den Absturz berichtet wird. Also ihm wird mitgeteilt, hier bei Moonraker gab es Probleme, der kann es gar nicht richtig glauben, was er da hört, weil scheint das ein größeres Ding zu sein oder was ordentlich Konsequenzen hat. Er geht auch direkt straight zu Moneypenny und will wissen, ob 007 wieder vom letzten Auftrag aus Afrika zurück ist und die sagt ihm dann kurz, ja, er sei kurz vom Ziel, also kann sich nicht mehr um Tage oder Wochen handeln, sondern müsste demnächst wieder da sein. Wir sehen James, wie er sich in allerbester Manier mal wieder freudig mit einer Stewardess vergnügt in so einem Privatjet. Es wird geknutscht, es wird
quasi gefummelt. Quasi kurz vor Ziel. Passt schon.
Ja, der Krabbelbond ist am Start. Er betont auch noch, dass er nie mehr wieder mit jemand anderem fliegen oder dass er niemals wieder mit jemand anderem fliegen möchte, weil sie ihn ja jetzt quasi versaut hat und sie stimmt ihm zu und sagt, ja, das glaube ich auch und bedroht ihn anschließend mit einer Waffe. Also wir merken wieder, James Auswahl der Damenwelt eher schlecht als recht. Da ist ungefähr 50% immer einmal ins Klo gegriffen oder das zeigt negative Konsequenzen für ihn. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, er hat ein sehr breites Spektrum. Also er hat jetzt nicht diesen einen Frauentyp, den er favorisiert, sondern er
und jetzt auch
liebt
nicht
das ganze Geschlecht
quasi. Eine Verbrecherorganisation, auf die er besonders abfährt von den Frauen her. Er nimmt einfach jeden, egal wie scheiße die Organisation ist.
Sie bedroht ihn, wie gesagt, baut Sicherheitsabstand zu ihm auf. Der Pilot kommt mit einem Fallschirm auf dem Rücken aus dem Cockpit, übernimmt ihre Waffe, sagt, dass jetzt beide James verlassen werden und zerschießt noch die Flugzeugarmatur, sodass James auch nicht die Chance hat, irgendwie was zu verändern oder das Ding zu landen. Wir befinden uns dann schon so nicht in einem krassen Sturzflug, aber es wird langsam klar, gut, also früher oder später geht das Ding halt hier runter und tendenziell nicht so gut runter. Der Pilot kommt jetzt nun aber relativ nah an James vorbei. Der kriegt es hin, ihm die Waffe wegzukicken. Es kommt dann zu einem Handgemenge, was dann sich Richtung Nottür verlagert. Die wird dann auch geöffnet. James wirft den Kollegen raus, denkt, puh, so, der ist schon mal weg. Scheiße, der hat zwar einen Fallschirm, aber gut. Guckt dem hinterher, wie der davon schwebt, fliegt, wie auch immer. Und kriegt einen Tritt oder einen Stoß von hinten und macht jetzt ebenfalls die Biege, leider ohne Fallschirm, was ein bisschen unpassend ist. Und wir sehen auch, von wem dein bester Freund, Homeboy ja. Beißer, ist, hat einen neuen Arbeitgeber.
War ein sehr schnelles Comeback, sag ich mal so.
Ja, kickt ihn raus und steht jetzt in der Tür. Das bedeutet für James, wenn er überleben möchte, braucht er unbedingt den Fallschirm von dem Kollegen, den er eben noch rausgeworfen hat. Also zieht mal kurz seine Extremitäten an, um aerodynamischer zu werden und ja, besagten Mann einzuholen. Die kommen natürlich wieder ins Rangeln. Es gibt da mehrere Shots, wie sie sich gegenseitig versuchen. Also der eine will halt den Fallschirm festhalten. Bond möchte gerne den Fallschirm. Ende vom Lied ist, dass James ihm den Fallschirm entreißen kann. Mit einem Kick entledigt er ihn. Also kriegt ihn so weit einen Abstand hin, dass er das Gefühl hat, okay, der kommt nie wieder an mich ran. Also irgendwie verstehe ich dieses Luftprinzip noch nicht so ganz. Weil man kann anscheinend unfassbar beschleunigen und dann wieder nicht.
Tatsächlich habe ich da schon Videos gesehen, also ich will nicht sagen, dass ich da drin bin und es wäre wahrscheinlich auch nicht meins, aber ich habe Videos gesehen, dass es wirklich schon funktioniert, dass du da relativ schnell durch Ausbreiten und Anziehen der Extremitäten
die
Geschwindigkeit verändern kannst. Aber der andere ist halt auch ein Dulli, dass er chillt. So, gut, klar, kommt jetzt keiner auf die Idee, dass einer ohne Fallschirm da oben rausspringt. Aber genau, andersrum müsste es halt dann eigentlich auch funktionieren, dass Bond dann wieder quasi angegriffen wird.
Ganz
genau. Und der ihn versucht einzuholen. Also, dass er sich so leicht aus der Affäre zieht, ist Glück für Bond, würde ich mal sagen. Würde ich mich nicht drauf verlassen.
Vor allem so ein Flug, also je nachdem, wie hoch die waren, der wird ja, keine Ahnung, 1-2 Minuten dauern oder so. Dann ist ja schon Sense. Und der Kollege hat ja schon einen Vorsprung und so weiter. Ach, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich realistisch ist oder nicht, aber ich stimme
dazu. Der Form glaube ich jetzt schon eher nicht. Also
ja.
Theoretisch kannst du es ein bisschen beeinflussen und ich glaube, es gibt da auch Wettkämpfe, wo die Formen fliegen und so als ganze Gruppe und verschiedene Airshows machen, aber ja, auch letztendlich zu sagen, hey, ich reiß den Fallschirm an mich, ich schnall mir im freien Flug einen Rucksack auf den Rücken, sehe ich auch nicht, wenn wir mal ins Detail reingehen. Also so easy, weil den musst du aber richtig ranreißen.
Dann kommt doch auch noch das Problem, wenn der eine Kollege, keine Ahnung, eine Minute oder anderthalb Minuten vor James aus dem Flieger rausfliegt, hat er doch eine ganz andere Flugbahn.
Ja.
Weil du kannst schon, ich weiß nicht, wie weit du nach unten, klar kannst du das Tempo beeinflussen, aber nach links, rechts, vorne, hinten.
Kostet dich ja auch Zeit, weil du ja dann langsamer nach unten fällst und dann auch nicht mehr so schnell bist eigentlich, oder?
Ja, also das physikalisch wäre es spannend, das mal zu erörtern, aber das
lass ist mal nachstellen, wenn wir mal zu viel Geld haben und ich mir nicht mehr in die Hosen mache bei sowas.
Ja, da habe ich gleich noch einen Fact, um dir das mal nahe zu bringen.
Hey, cool.
Ja, aber James, jetzt denkt man ja gut, James hat jetzt diesen Rucksack an, easy peasy, der landet sich jetzt kurz und dann ist rum. Nein, weit gefehlt. Es kommt nämlich Beißer angeflogen. Der Mann hat nämlich auch jetzt einen Fallschirm um und, oder noch nicht entbreitet, aber hat einen Fallschirm um und will eben James, ins Bein beißen. Also er schnappt sich das Bein, will gerne sein Abendessen zu sich nehmen. Doch bevor er reinbeißen kann, zieht James an seiner Leine, schafft es durch diese ruckartige Bewegung quasi, in der sich der Fallschirm öffnet, Beißer abzuschütteln.
Das zum Beispiel, glaube ich, klappt und das war ganz geil, weil da hast du ja einen abrupten Tempostopp, wenn der Fallschirm aufgeht und Beißer zieht anscheinend nicht schnell genug.
Ja.
Aber der könnte halt direkt danach ziehen und dann...
Naja, hat er im Prinzip vor. Nur doof, dass er entweder zu fest zieht und damit dann der Fallschirm nicht auslöst oder der einfach eine Fehlkonstruktion ist. Auf jeden Fall öffnet sich sein Fallschirm nicht. Also könnten wir jetzt davon ausgehen, gut, der eine Kollege wird es zeitlich gesegnet haben, Beißer hinterher, war ein kurzer Cameo-Auftritt. Ist so. Doch, was ein Glück, Beißer fällt in ein Zirkuszelt. Wir kriegen auch eine richtig schöne Zirkusmusik hinter untermalt, um die Lächerlichkeit der Szenerie noch wirklich zu verdeutlichen, und bringt das ganze Zelt zum Einstürzen. Wir sehen dann eine Silhouette, die in einem Netz landet, und das ist der Übergang ins Intro.
Ja, cool. Geht so. Weiß ich, war mir schon wieder so ein bisschen, ach, keine Ahnung, habe ich letztes Mal, glaube ich, schon angesprochen, so. Kann man so machen. Bond hat auch immer viele Zufälle und gute Sachen, aber das war schon so das Erste, wo ich gedacht habe, so, ach ja, keine Ahnung.
Ja, vielleicht dann, ist er tot.
So ein bisschen, du weißt ja, es doch gar nicht. Ja, aber dann wird es dann wieder so ein bisschen comic-mäßig halt, dass er dann in dieses Zirkuszelt rein und man sieht, wie alles innen drin zusammenstürzt, sieht es aber auch nicht richtig, ist schon so halb vermixt mit dem Intro. Ja, kann man so machen. Keine Ahnung. Mein Freund wird er nicht mehr, sorry.
Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Das Intro, ich versuche es kurz zusammenzufassen, war jetzt für mich auch wieder kein Genusserlebnis leider. Es wird viel durchs Bild gesprungen. Wir hatten ja letztes Mal schon in deiner Variante, was glaube ich, das Trampolin, ja, was genutzt wurde. Das
ist wieder der Hit anscheinend.
Das haben wir gleich wieder übernommen, um die Schwerelosigkeit zu demonstrieren. Es wird viel mit einer Art Planet oder Mond wahrscheinlich gespielt, also mit einem kreisförmigen Dingern gespielt. Wir sehen natürlich nackte Frauen durch die Gegend kreisen. Haben dann wieder viel, was mit Farbe, mit Beleuchtung gearbeitet wird, also Blautöne, die genutzt werden, oder Schatten oder sehr verdunkelte Frauen, die man halt wahrnimmt, aber natürlich selbstverständlich alle nackig. Man sieht dann viel auch die Erde, dann sieht man Damen, die in Superman-Manier durch die Gegend fliegen. Also es wird wirklich
nur teilweise auch wild von oben ins Bild rein und du checkst nicht mehr so, hey, wo ist die Schwerkraft gerade oder was wollen sie mir damit sagen? Also ich will ja hier noch keine Wertung übernehmen, dafür haben wir das Ranking dann in der nächsten Folge, aber ich glaube, man hört es auch so, unsere Begeisterung hält sich hier in Grenzen.
Ja, resümierend, es geht halt um das Thema Weltall, Himmel kommt nochmal vor und natürlich viel, viel freizügige Damen.
Und der Banger, Silhouetten, liebe ich, ja, mein Lieblingswort seit Bond. Richtig. Also ich glaube auch diese Sprungsachen sind die neuen Silhouetten. Nur, dass die Silhouetten halt geblieben sind. Die sind halt nicht ausgetauscht worden. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei so redundante Sachen drin, die irgendwie sich jetzt auch hoffentlich nicht auch noch im nächsten Film durchziehen. Ich würde mal so einen krassen Cut, würde ich mal gern sehen.
Dann haben wir noch den Moonraker-Song von Shirley Bassey und den fand ich sterbenslangweilig. Der plätscherte meines Erachtens nach einfach vor sich hin, hatte so ein bisschen Einschlafmelodie. Also ich glaube, wenn ich da zu späterer Stunde den Song höre, dann mache ich einen Abgang. Sie hatte dann zwar so eine Passage gegen Ende drin, wo sie dann in den Tönen sehr, sehr hoch wurde, aber das ist ganz, also ist ja gar kein Vergleich zu ihren ersten Dingern. Also das ist ganz, ganz weit weg davon. Ja. Das fand ich jetzt...
Joa, ja, geh ich mit. Ich weiß auch nicht, ging es in Richtung Ballade, war es nicht wirklich, aber ja, war sehr ruhig. Puh. Ja, ich glaube, da haben wir alles zugesagt. Ich glaube, wenn man uns zugehört hat, hat man mittlerweile ein Bild davon, wie diese Szenerie sich aufbauen könnte.
Sag ja, ich jetzt vielleicht haben wir einfach nicht das richtige Alter. Also wahrscheinlich ist das wie ein guter Wein, der reifen muss, nur nicht die Szene, sondern wir, damit wir schätzen können, aber boah,
ja, weiß ich schon. Nicht.
Aber das weiß ich, also für meinen, vom ersten Empfinden, ich habe ja als Kind oder Jugendlicher, nennen wir es mal lieber Jugendlicher, die Bond-Filme geguckt. Ich fand die Intros, gerade jetzt die ganzen ersten Intros, super scheiße. Ich fand die, haben mich ja gar nicht abgeholt. Ja,
ich glaube, wenn ich es früher gesehen hätte,
Live and Let Die, ein Erweckungsmoment, weil es einfach ein bisschen irgendwie fetzig war und man dachte, boah, das geht ja mal so ansatzweise in eine Richtung, die ich privat hören würde.
Mhm. Ja, safe. Leute. Also von der Musik her auf jeden Fall. Da hätte ich mich, glaube ich, auch extrem gelangweilt. Und ich glaube, wenn ich es angeschaut hätte, die Intros wären das Erste gewesen, was ich vergessen hätte. Weil es halt null mich abholt, auch jetzt noch nicht. Und ich glaube, als Kind noch weniger oder als Jugendlicher. Man darf ja nicht Kind sagen, sonst wäre FSK schwierig, ne?
Exakt. Ja, also ich glaube, man hätte sich einen riesen Gefallen getan. Also für mich als Jugendlicher hätte man einfach das Bond-Theme einfach drunter gelegt. Dann hast du was Peppiges, was Fetziges, wiedererkennungswert. Mega geil.
Ja,
oder
wenigstens eingearbeitet. Ja, ja. Das ist ja der Witz teilweise. Das habe ich ja am Anfang noch gedacht, so cool. Das versuchen sie wenigstens mal einzubauen. Aber das ist irgendwie auch aus der Mode gekommen in den letzten Filmen. Da mal irgendwie das Bond-Theme wieder mit aufzunehmen.
Ist richtig. Ja. Nun gut, das war das Intro. Wenn du nichts mehr hast, würde ich das einfach mal ad acta legen und beim Ranking wieder ausgraben. Weil,
absolut. Boah,
Gut. Wir starten rein in Ems Büro. Alle wichtigen Herren sind am Start. Außenminister ist am Start. Q ist am Start und selbstverständlich M ist am Start. James kommt in den Vorraum, wo Moneypenny wie immer hockt. Der Schreibtisch ist auch jedes Mal woanders. Also diese räumliche Aufmachung ist jedes Mal ein bisschen unterschiedlich, aber wollen wir nicht mal
agiles so genau Arbeiten, sage ich dir.
Ja, entweder das oder sie ist halt jemand, der irgendwie sich immer wieder nach dem Feng Shui ausrichten muss oder so.
Aber wer weiß. Ja, auch wichtig.
Die fragt natürlich, warum er so spät komme. Er sagt, ja, hatte da so einen Zwischenfall, Fallschirmspringen ohne Fallschirm, war mir nicht so funny. Naja, sagt ihm dann eben, wer drin ist und auf ihn wartet. Man macht sich dann auch nochmals bekannt und ich frage mich so, warum? Also der Außenminister und James, die haben sich quasi ja
jeden Teil 20 Mal, der war der Freddy.
Ja, genau. Die wahrscheinlich gehen die golfen oder so, aber na klar, muss sich nochmal anstandshalber die Hand geben. Für die Leute, die den Film wahrscheinlich das erste Mal gucken und nicht wissen, wie die privaten Zustände so sind im Hause Bond. Bevor es überhaupt irgendwie losgehen kann, sagt James, ja, es geht doch safe hier um Moonraker. M ist so ein bisschen überrascht über seinen Lieblingsspion. Sagt, naja, vorher wissen Sie das denn oder was weißt du denn genau darüber? Naja, das, was in den Zeitungen steht, am Arsch, der weiß immer alles. Der weiß nicht, das, was in den Zeitungen steht, der weiß ich nicht. Das ist bei WikiLeaks unterwegs oder so. Der Minister ergänzt und sagt, ja, hier das Shuttle haben wir von den Amis, also Moonraker ist ja der Shuttle, wollten wir von den Amis leihen, sollte mit dieser 747 zu uns gebracht werden oder überführt werden. Nun, in den Medien steht halt, dass es über den Yukon runtergeholt wurde, also Flugzeug und Shuttle zerstört wurde. Q möchte James davon überzeugen, dass das Shuttle eben nicht zerstört wurde. Er nutzt einen in M's Spiegel integrierten Monitor, wo ich mich frage, naja, warum kann man nicht einfach einen Fernseher irgendwo hinstellen? Also muss man jetzt auch sowas auch ein Geheimnis machen. Der mit sehr, sehr guter Qualität, muss ich sagen, also der Zeit weit voraus, ja. Die Absturzstelle quasi einmal abfilmt aus der Vogelperspektive und man sieht weit und breit keinen Frack vom Shuttle. Also geht man davon aus, das könnte potenziell gestohlen sein. James, Aufgabe ist nun, dieses Verschwinden zu untersuchen und hoffentlich rauszufinden, wo denn der Moonraker-Shuttle hin ist. Man weiß, das Ding wurde in Kalifornien von Drax Industries hergestellt.
Kannst dich sogar korrigieren, nicht Mann weiß, sondern der gute Bond weiß wieder. Das ist natürlich, der hat sich mit dem Scheiß noch nicht auseinandergesetzt, aber er weiß, wo die Kacke produziert wird.
Ja, ja, gut, sorry. Da habe ich manchmal verwischt da so
wer was. Aber da hast du recht. Weil er halt wieder alles weiß.
Das stand in der New York Times so drin.
Ja, safe, stimmt. Safe. Sorry, mein Fehler.
USA ist ein bisschen beunruhigt, könnte man sagen, da die Briten halt für die Sicherheit von dieser Überquerung zuständig waren und das ging ja mal in die Hose. Also soll James an die Westküste und anfangen, da was rauszufinden, aber soll furchtbar aufpassen, weil internationale Situation ein bisschen angespannt ist und wenn er da irgendwie Mist baut, dann könnte es sehr, sehr unangenehm werden. Also, da schickt man am besten James los, weil der hat immer ein sehr hochgradiges Fingerspitzengefühl.
Absolut.
Er bekommt aber noch ein nettes Gadget aus Abteilung Q. Also wir haben jetzt wirklich in jedem Film quasi ein schönes Gadget, was uns da etabliert wird. In dem Fall eine neue Uhr. Letztes Mal hatten wir die Casio mit Druckfunktion oder Standsfunktion. Diesmal gibt es ein ähnliches Modell, nur mit eingebauter Pfeilwaffe. Also mit so einer Art Pistole, die Pfeile verschießt. Die wird ausgelöst durch Nervenimpuls im Handgelenk, indem man das Handgelenk halt hochklappt.
Ja, Junge.
Und dann feuert das Ding ab.
Ich glaube, da hat irgendjemand geklaut bei der Technik. Das kam mir aber hart nach Spider-Man vor, Junge. Also, der schießt seine Netze, du, aber auch mal easy aus dem Handgelenk.
Ja, aber der muss ja auch furchtbar aufpassen, dass du da keinen Scheiß mitbaust. Also, dass du das Ding den ganzen Tag am Handgelenk...
Ja, natürlich, du darfst eigentlich nicht bewegen, deine Hand.
Ist schon ein bisschen spannend, das ganze Prozedere. James denkt sich, oh geil, probiere ich doch direkt aus und ballert erstmal einen Pfeil in einen Pferdearsch von einem von Ems Gemälden. Mal wieder maximal respektlos, zerstört er wahrscheinlich ein Kunstwerk mit, was mehrere Zehntausende Pfund kosten wird. So, also M ist auch maximal angepisst und fragt einfach, why? Why, Digga? Warum musst du alles zerlegen? Warum bist du so einer? Entschuldigt sich halt auch nicht mal dafür, bekommt dann von Q noch so ein Etui mit 10 Pfeilen drin geschenkt, farblich markiert, 5 sind panzerdurchdringend, 5 mit Cyanid überzogen, heißt vergiftet in dem Fall, und wird dann auf große Reise geschickt. Ja, wir wissen, es geht nach Kalifornien. Das trübt meine Stimmung schon mal enorm, weil USA, weiß ich nicht, wirkt relativ ausgelutscht im Bond-Kosmos. Aber bitte, wir tun uns den Gefallen, steigen ins Flugzeug, ab nach Kalifornien. James wird direkt mit einer Stretch-Limo zu einem Helikopter am gleichen Flughafen gebracht. Hätte ich einfach mal irgendwie einen Bus nehmen können oder irgendwie so ein anderes normalsterbliches Fahrzeug. Dort wartet eine Pilotin auf ihn, die gute Corinne Defoe. Die holt ihn ab und soll ihn zur Drax Corporation fliegen und mit ihm so eine kleine Hafenrundfahrt quasi machen über die Industrie, über sein privates Industriegebiet. Ihr Pilotinnen-Outfit, mal wieder sehr, sehr freizügig, sehr, sehr aufreizend. Genau das, was James an einer guten Pilotin schätzt. Sie checkt James dann, ja, das große Herstellungsgebiet von Drax. Ist halt auch wirklich, keine Ahnung, könnte auch Elon Musk sein.
Ja.
Und da geht es weiter zu einem futuristischen Hauptkomplex, wo eben die Moonraker-Rakete oder der Shuttle hergestellt wird. Das sieht auch aus wie so eine große Mondbasis, alles metallverkleidet, sehr, sehr abgespaced. James hat gehört, dass Drax besessen vom Weltraum sei und ja, glaubt jetzt, dass er den auf jeden Fall erobern möchte oder da seinen persönlichen Fetisch drin sieht. Und dann fliegen sie zu einem künstlich angelegten Bereich. Das passt
wird
bildlich.
Gefotoshoppt, Alter.
Ja, natürlich. Aber passt gar nicht in die Szenerie. Auf einmal nee. haben wir so Wälder und ein großes Chalet, also so ein Schloss oder
ja,
so.
Ja, da bin ich jetzt nicht, auch nicht Chalet. Mit USA, ne? Also.
Ja. Also so ein großes Chateau, französischem Stil, also sieht aus wie Little Versailles irgendwie. Mhm. Sie fliegen dann dahin, James kann es gar nicht glauben und bekommt dann die Info, ja, jeder Stein sei aus Frankreich importiert. Natürlich. James appelliert an Drax Größenwahn und sagt, naja, also bei dem Geld, der wird sich auch safe den Eiffelturm kaufen. Dann sagt sie ihm, ja, hat er schon, aber Frankreich macht Faxen wegen der Auslieferung. Warum soll der den Eiffelturm, also was... Warum?
Ja.
Was hast du da vor? Also,
weil der muss ja eigentlich Ahnung. Nur nach Las Vegas gehen, da steht doch auch einer rum irgendwo, oder?
Ja, ein bisschen kleiner, ein bisschen zu klein.
Ja,
da kann er nichts
mein
kompensieren.
Fehler.
Ja, wir fliegen übers Anwesen, strahlend grüner Boden in der kalifornischen Wüste, Gras in der kalifornischen Wüste, na sicher. Auf dem Anwesen betreibt gerade so eine Gruppe von weiß bekleideten Leuten Frühsport, sind auch ein bisschen interessiert an dem Helikopter. James wird erklärt, das sind die Leute aus dem Astronautenprogramm, die werden für die Einsätze gebraucht. James bewundert Drax gutes Auge und starrt dann erstmal den Damen aus dieser Gruppe bei ihren Dehnübungen auf den Arsch. Also das passt doch ganz in James Beuteschema und ja, der Haus hätte doch schon mal was richtig gemacht an der Stelle. Sie landen, er wird ins Anwesen reingeführt, ist natürlich alles maximal pompös, also wirklich wie ein französisches Schloss oder weiß ich nicht, die Dinger, die in Wien stehen oder so, das kommt schon sehr nah ran. Er wird dort in den Saloon geführt durch einen Butler, Drax spielt am Flügel und zwei liebreizende Damen sitzen an einem Tisch und hören sich da sein Konzert an.
Sicher freiwillig.
Ja, maybe, man weiß es nicht. Bond und Drax stellen sich vor, begrüßen sich herzlich oder eben nicht herzlich, aber begrüßen sich recht manierlich. James wird den Damen vorgestellt oder die Damen auch James. Das eine ist die Gräfin Lubinsky, das andere ist Lady Devon. Beide ziehen sich darauf zurück. Die eine blond, die andere brünett, schwarzhaarig.
Gefühlt wie Cleopatra.
Spielen auch erstmal keine Rolle, also spielen auch keine Rolle mehr. Aber nett, dass man sie gesehen hat. Drax hat bereits von James gehört, wie glaube ich die ganze Welt, weil James bekannt ist wie ein bunter Hund und immer mal wieder in gewissen Kreisen negativ auffällt oder in allen Kreisen eigentlich immer mal negativ auffällt. Manchen kann er dann als seinen Arsch noch retten, aber generell glaube ich nicht der beliebteste Partygast, gerade bei verheirateten Frauen. Schwierig. Und ist froh, dass sie jemanden schicken, der diese angespannte Situation, der sich dieser angespannten Situation annimmt. Da fragt James ja, wie, was annimmt? Naja, also man sollte sich ja mal für den Verlust von Drax Shuttle entschuldigen. Das ist ja selbstverständlich. Also nachdem man sich da so einen Bock geleistet hat, dann kann man hier jetzt aber mal zu Kreuz kriechen. Drax füttert mal nebenbei seine Dobermänner oder beziehungsweise legt ihnen erstmal nur rohes Fleisch vor die Schnauze, dürfen noch nicht essen, erst auf seinen Befehl. Der folgt so einen ganzen Ticken später. James sagt, ja, wir werden uns, also die Regierung wird sich definitiv bei den USA entschuldigen. wenn man denn das Shuttle gefunden hat, weil das ist ja nicht unter den Trümmern gewesen und dementsprechend wissen wir ja gar nicht, was es damit auf sich hat. Drax bewundert dann James seine Loyalität gegenüber seinem Heimatland und auch dem Secret Service. Es wird zum Nachmittagstee gereicht. Dafür kommt ein Gehilfe von Drax in den Raum, also im japanischen Dress irgendwie. Es passt gar nicht ins Setting, aber gut.
Um jetzt ein bisschen assi zu sein, war wahrscheinlich billiger. Auch wenn es politisch nicht korrekt ist, die Aussage. Aber so wirkt es leider.
Ja, der reicht zum Tee. James möchte eigentlich gar keinen Tee, also negiert auch, will auch kein Sandwich. Er möchte eher ein bisschen Informationen zur Produktion von den Shuttles haben und fragt nach, ob das ganze Ding, so wie es ist, denn in Kalifornien hergestellt wird. Drax verneint das und sagt, er hat weltweit Firmen, die für ihn arbeiten oder die er mitbesitzt, die einzelne Komponenten herstellen. Und die Eroberung des Weltraums sei ein absolut wichtiges globales Ziel, auch für die Zukunft. Und er benötigt halt die besten Ressourcen, also materiell wie auch menschlich gesehen. Das möchte dann James nochmal klar. Er fragt James nochmal, ob es jetzt nur um Materialien geht oder eben auch auf personelle Ressourcen. Und sagt Drax, er will nur das Beste vom Besten haben. Die Pilotin Dufour kommt wieder und Drax schlägt eine Besichtigung vor, also in den Werken. Sie soll ihn zu Dr. Goodhead bringen. Und da darf er dann alle Fragen loswerden, die er so hat. Beide verabschieden sich relativ kühl voneinander. Also man hat sich eben jetzt abgetastet und gemerkt, okay, ist nicht so mein Typ Mensch und irgendwie da wird was verborgen. Gerade auf Seiten von Drax wird was verborgen. Drax, nachdem dann James gegangen ist, holt sich Drax seinen Assistenten ran, den ja japanisch anmutenden Assistenten. Und der bekommt den Auftrag, sich um James zu kümmern. Da wird eigentlich schon deutlich, auf was es hinausläuft, aber das reicht anscheinend nicht. Man möchte hier noch expliziter werden und sagt, ja, also James soll was passieren und soll aussehen wie ein Unfall.
Ja, damit sind die Fronten letztendlich geklärt dann schon für den Zuschauer zumindest. Bond kriegt es natürlich nicht mit, aber er ahnt, glaube ich, auch schon was. Er ist jetzt nicht unbedingt sehr wohlwollend und aufgeschlossen gegenüber Drax in Erscheinung getreten. Insofern, ich glaube, das beruht ein bisschen auf Beidseitigkeit, wie du schon gesagt hast.
Ja, also ich glaube, Drax weiß, dass er unter Generalverdacht hier gerade gestellt wird und James ahnt, dass bei Drax irgendwas dahinter steckt. Ja. Und das ist jetzt klar geworden. James wird dann in ein Büro gebracht mit sehr vielen Raketenmodellen und damit auch wirklich jeder Idiot merkt, okay, hier beschäftigt sich irgendwer mit der Raumfahrt. Er sieht eine Frau und fragt diese, wo denn Dr. Goodhead sei und sie sagt, dass er braucht nicht weiter suchen, das sei sie. James wirkt sichtlich überrascht, also so viel, einen Doktortitel traut er einer Frau anscheinend nicht zu und nach den ganzen Erfahrungen, die er gesammelt hat, kann er, also wie gesagt, dass er überhaupt dich erstmal fragt, so hey, sind Sie vielleicht der Doktor?
Aber das ist doch so geil, da kommt doch so voll dieses Frauenbild raus, ne, was du da hast. Vielleicht auch zu der Zeit gehabt hast, unkorrekterweise. Aber davor, bei dem scheiß Lehrgang, wo die sich da warm machen für hier Astronauten-Dasein, Astronautinnen-Dasein, muss man ja sagen, weil es war eine Gruppe nur aus Frauen, da ist es dann wieder okay, weil es irgendwas fürs Bild hermacht. Also es ist doch irgendwie ein bisschen sehr wild.
Also es ist kein roter Faden so richtig ersichtlich. James kommentiert das Ganze auch noch und sagt sowas nach dem Motto, ui, eine Frau, welche Überraschung.
Ja, wieder sehr viel Feingefühl.
Komischerweise kommt es nicht so gut bei seinem Gegenüber an. Die ist ziemlich, ziemlich angefasst oder auch angepisst auf gut Deutsch und bewundert seine krasse Auffassungsgabe, dass er das rausanalysiert hat. Respekt an der Stelle. Daraufhin bietet er ihr das Du an. Beide reichen sich die
Richtig
Hand.
Richtig unangenehm fand ich auch, wie er da ankommt und sagt, ja, ich bin übrigens James quasi. Oha.
Für Freunde dürfen mich James
nennen. Irgendwie so. Oh, richtig
halt
unangenehm.
Das ist halt ein bisschen blöd, wenn man keine Freunde hat irgendwie. sie stellt sich dann als Holly Goodhead vor. Sie sei ausgebildete Astronautin von der NASA. Und dann wollen sie halt mal jetzt sich umschauen gehen, damit James mal sieht, was hier so Phase ist. Und nicht hoffentlich noch den zweiten Moonraker verliert, den seine Regierung dann bekommen soll. Sie zeigt ihm dann das Shuttle und will ihm erzählen, wie krass es ist. Doch James macht mal wieder einen ganz unangenehmen, den ganz, ganz unnötigen Streber und sagt, weiß ich alles schon, und haut dann die Key Facts raus, sagt, dass, ja, das Ding, das Besondere an dem Ding ist, es umkreist die Erde und kann halt wieder landen wie ein Flugzeug. Ist nicht so ein Ding, was dann Weltraumschrott wird oder ja irgendwo ins Meer einscheppert, sondern kann halt wieder landen. Ja, super, danke James an der Stelle. Jetzt sollte er halt die Frau ausreden lassen können. Dann gehen sie weiter zum Zentrifugentrainer. James erklärt auch da, was das Ding macht, nämlich Schwerkraft für die, für den Abflug trainieren und die unterschiedlichen Gehverhältnisse. Also auch da wieder den Besserwisser gegeben. Und James darf dann auch mal eine Runde mittrainieren oder auch mal das Ding ausprobieren, ist da eigentlich nicht so begeistert von. Wird nach allen Sicherheitsvorkehrungen in das Ding fixiert, also du hast halt wirklich gar keinen Bewegungsradius mehr. Mhm. Das Einzige, was du hast, ist, dass dein Finger quasi an so einem Notschalter ist, den du noch drücken kannst, aber die Arme kannst du nicht bewegen und auch sonst nichts.
Ja, er will dann wissen. Ganz schön lange rum, bis er sich wirklich so richtig drauf einlässt und zieht zwar ein bisschen ins Lächerliche, aber immer so, ja, ist wirklich sicher,
ja,
und was kann ich machen, dass ich hier rauskomme und was weiß ich, ne? Oder wie kann ich es anhalten?
Die Frage, ob er Angst hat, dass generell was passiert, oder weil er schon ahnt, okay, der Drax ist mir nicht wohlgesonnen, also vielleicht passiert jetzt hier gleich was und dann heißt es, dämlicher Idiot ist bei Test gestorben, weil Fehlfunktion. Kriegt man ganz gut verschleiert.
Aber fühlt sich auf jeden Fall unsicher in dem Moment. Das, finde ich, merkt man deutlich.
Ja, will halt wissen, was kann das Ding. Sie sagt maximal 20 G, wäre aber tödlich, also dumm, macht keiner. Dann frage ich mich wieder, warum kannst die Maschine dann? Ja, also warum gibst du ihr den Spielraum? Aber klar, warum nicht? Normal wären 3 G für den Start. Bei 7 G, das wäre schon die Höchstgrenze, da machen die meisten dann die Grätsche, also wären bewusstlos zumindest. Aber wie gesagt, kein Thema. Du hast ja diesen Notknopf, wenn es dir zu bunt wird, einfach draufdrücken, das Ding hält auf jeden Fall an. James, wie du treffend gesagt hast, schon mega nervös. Sie sagt, ach, jetzt mach dir nicht in die Buchs. Das schafft 70-Jähriger 3G, das ist ja nichts. Dann sagt James nur, ja, der 70-Jährige ist aber gerade nicht hier, wenn man ihn mal braucht, sondern ich bin der Depp, der jetzt hier drin hängt. Also, naja, gut. Dann kommt der Handlanger oder Assistent von Drax rein und teilt Holly mit, dass Drax sie anrufen möchte oder dann Anruf auf sie wartet. Sie macht James jetzt noch ready, geht dann raus, sagt, sie geht kurz im Büro telefonieren und kommt dann wieder.
Ist aber natürlich auch Dude, geil, wenn der Supervisor dann auch einfach nicht da ist, während irgendwie irgendein Test stattfindet. Da würde ich mich besonders sicher fühlen. Wäre cool. Als spätestens da wäre ich ausgestiegen, hätte sie gesagt, so, Leute, kein Bock mehr.
Sie gibt ihm dann noch den Ratschlag, ey, hier der Instructor, der macht das alles, der passt auf dich auf, dir passiert nichts, easy, geht dann weg. Der Instructor wird dann aber vom japanisch anmutenden Handlanger gebeten, auch seinen Platz zu räumen und der Kollege macht sich jetzt an den Schalthebeln zugange. Und wir haben wieder eine Situation wie bei Feuerball, fand ich, im Spa, wo James in diesem Streckding da massakriert wurde.
Ja,
ähnlich wird es jetzt hier auch. Logischerweise dreht der Kollege das Ding maximal auf und zieht auch noch den Notschalter-Dingens ganz einfach raus. Also es ist auch einfach nur ein Kabel, was man ziehen muss. Also wenn es doof läuft, kann man das auch mal unabsichtlich rausziehen.
Ja, ja, wenn es halt um Menschenleben gibt, hat es jetzt keinen doppelten Boden hier oder Arbeitssicherheit oder irgendwas oder ja, dass menschliches Verschulden irgendwie möglichst gut ausgeschlossen wird, ist da nicht so groß geschrieben.
Dann haben wir noch einen Schnitt auf Hollys Büro, die telefoniert tatsächlich und gibt in das Telefon die Information durch, ja, um James wird sich gekümmert. Also da die Frage, naja, für welche Seite spielt die jetzt gerade? Also ist die so eine, die dann wirklich hinter Drax steht und in alle Machenschaften eingewiesen ist und jetzt ebenfalls James liquidieren soll oder dabei helfen soll? Wir wissen es nicht, aber die These steht. Dann sind wir mittlerweile bei 7G angelangt. James sagt, ey, das schickt mir jetzt hier an der Stelle. Das ist gerade wild genug. Will den Knopf drücken. Es passiert nichts. Es wird weiter und weiter. Wir nähern uns den 13, 14 G. Und jetzt beginnt er auch langsam das Bewusstsein zu verlieren. Erinnert sich dann noch an sein neues Gadget von Q. Und schafft es mittels seines Urfalls, die Armatur zu zerstören in der Zentrifuge. Und daraufhin hält das Ding dann an. Sehr, sehr lucky, ehrlicherweise. Weil beim Flugzeug hat es genau das Gegenteil bewirkt. Nun gut. Für ihn auf jeden Fall besser so. In dem Moment, wo das Ding anhält, kommt auch Dr. Goodhead wieder. Hilft James beim Aussteigen, macht ihn lose. Und James ist fix und fertig. Also so einen zerstörten James haben wir noch nie gesehen. Noch nie. Also da ist gar nichts mehr von Coolheit da. Also wirklich, als hätte der den Tod gesehen, stolpert er durch die Gegend. Sie will ihm dann noch helfen, irgendwie beim Laufen. Und er hat da gar keinen Bock drauf, weil er auch befürchtet, ey, du hängst hier mit in der Scheiße drin. das war kein, ja, was weiß ich, Fehler am Kontrollsystem, das war definitiv ein Mordversuch, erzähl mir nichts vom Pferd, und dann belässt sich es halt auch komplett dabei, ja, an der Stelle.
Macht es auch nicht unbedingt besser.
Ja. Es ist Nacht, wir sind zurück in dem Anwesen, wo anscheinend, die Information haben wir nie bekommen, James auch nächtigen darf.
Vielleicht davor noch ein nicht unwichtiger Punkt auch, den Gehilfen hat er oben noch rausgehen sehen, den hat er noch kurz fixiert aus dem Kontrollraum, stimmt. Der war hinter so einer Glasscheibe. Wir können dem eigentlich auch einen Namen geben, ich glaube, der hat einen Namen, der Gehilfe, oder?
Cheng, ne?
Cheng. Ich glaube Cha, ja. Aber ist auch, ja, wir wissen dann, um wen es geht. Irgendwas mit CH. Ja.
Genau. Und dann, wie gesagt, es ist Nacht, man ist im Anwesen von Drax, im Schlafgemach von der Pilotin, die sich gerade die Haare macht. Ich hatte im ersten Moment wieder Schwierigkeiten herauszufinden, ist es jetzt Goodhead oder die Pilotin, weil beide eine ähnliche Haarfarbe haben.
Mhm. Also, auch ähnlicher Typ Frau, ohne jetzt oberflächlich wirken zu wollen, aber es finde ich manchmal tatsächlich schwierig im Bond-Universum, die Leute, wenn du den Film zum ersten Mal schaust, messerscharf auseinanderzuhalten, vor allen Dingen, wenn sowas wie Namen untergehen oder gerade nicht präsent sind. Was zum Beispiel mit solchen Personen, die nur dem Klavierspiel lauschen, mit Namen vorgestellt werden, völlig überflüssig, nie mehr im Bond-Film auftauchen, halt auch so, macht's auch nicht einfacher.
Gebe ich dir recht. Ja, ist vollkommen richtig an der Stelle. Ja, die macht sich auf jeden Fall gerade bettfertig. James kommt rein, will ein paar Infos von ihr haben und bietet sich im Gegenzug dafür an. Küsst sie auch direkt. Sie wirkt so, als hätte sie gerade gar keinen Bock und das ist quasi eher ein sexueller Übergriff, was hier gerade stattfindet. Sagt ihm dann auch, er bildet sich ganz schön viel ein. Steigt dann aber sofort drauf ein. Also dann sind die ersten Zweifel auch beiseite gefegt und...
Tut ein bisschen weh. Ja, da macht sie den Versuch eigentlich richtig gut und dann schmeißt sie alles über Bord. Es ist bitter.
Ja. James will wissen, ob hier noch irgendwas abgeht, was er jetzt nicht mitbekommen hat. Es gibt wohl Arbeiten in Laboratorien, die wurden jetzt verlegt oder waren unter Verschluss sowieso, aber sind jetzt auch noch verlegt worden ins Ausland tendenziell. Sie weiß aber nicht, wohin. Dann wird sich miteinander vergnügt, also dann ist erstmal Informationsausgabe fertig. Um Mitternacht stiehlt sich dann James aus dem Zimmer und versucht sich an Drax' Schreibtisch rum, um da weitere Informationen zu finden. Doch sie ist dann ebenfalls wach, kommt hinter ihm hergeschlichen und fragt, was zur Hölle er da macht. Und er wieder in seiner klassischen Manier sagt, ja, er hat jetzt durch sie mehr Appetit auf weitere Informationen bekommen und fragt auch sie konkret nach einem Safe. Sie deutet auf eine Standuhr. Er findet dann auch recht schnell raus, wie man den Safe da darunter hervorhebt. Das ist so ein Ausklapp- bzw. Hochdruckverfahren und darunter liegt der Safe dann. Und er braucht auch gar keine Hilfe beim Öffnen des Safes. Dafür hat er sein Zigaretten-Etui, was so eine Art Röntgenfunktion hat.
Ganz geiles Gadget eigentlich.
Ja. Für diese Momente natürlich sehr passend und das ist in dem Moment dabei sehr, sehr praktisch. Kann damit bis auf den Schließmechanismus runterscannen oder röntgen und kann dann sehen, eben wie die richtige Kombination ist. Schafft es dann eben, den Safe zu öffnen. Da drin liegen mehrere Dokumente. Vorher hält ihr das Ding auch nochmal ans Herz hoffentlich, also irgendwo im Brustbereich. Wir sehen es nicht, wir sehen sie nur von hinten und sagt, Respekt, Herz aus purem Gold hast du. Und sie nimmt das Kompliment dankend an und sagt, ja, 18 Karat sind's.
Das trieft schon ein bisschen hardcore. Also das war schon ganz nah an der Ecke, wo ich sag, boah, das ist mir viel zu viel Kitsch in dem Fall. Junge, Junge.
Jo. Ja, ja.
Etwas Würgereiz kommt dann schon auf auch leider, weil das ist schon sehr billig.
Jetzt widmet er sich auf jeden Fall den Dokumenten. Unter anderem sind da Skizzen dabei, die fotografiert er mit so einem kleinen weiteren Gadget ab, von dem wir jetzt noch nichts gesehen hatten an der Stelle und packt alles auch ganz, ganz schnell wieder weg. Also es ist nicht so wie sonst, dass man sich ewig viel Zeit lässt, sondern man merkt schon, wäre vielleicht besser, wenn man das hier zügig macht, nicht, dass jemand das noch mitbekommt. Er bedankt sich dann für ihre Hilfe und beide verabschieden sich quasi für immer tendenziell. Mhm. Nur doof, dass der Assistent, der gute Chang, das Ganze mitbekommen hat, der war im Vorraum, hat dem Ganzen gelauscht, hat sich dann hinterhergeschlichen und ja, ist jetzt halt bestens im Bilde. Am nächsten Tag ist auf Drax Anwesen Jagd Fasanenjagd, die anscheinend auch dort domestiziert wurden. Oder die leben halt einfach in der kalifornischen Wüste.
Weiß ich auch nicht. Aber die haben ja die Wälder anscheinend auch umgezogen aus Frankreich. Es waren nicht nur die Steine, sondern auch das Holz. Vielleicht, alles man weiß es nicht.
Ja, Drexler und seine Kompagnons waren relativ erfolgreich. Also es türmt sich da schon mal eine ordentliche Reihe an fast toten Fasanen auf. James wird mit einer sehr noblen Karre kurz dazugefahren. Drex schickt einen Mann bewaffnet in die Bäume. Also es wird irgendwie deutlich, ey, da ist irgendwas geplant. Die Hunde heißen James herzlich willkommen. Also die Dobermänner, die Drex hat, die zwei freuen sich nicht so auf James, ehrlicherweise. Sind ihm auch eher skeptisch gegenüber. Und Hugo Drex stellt ihm erneut zwei hochrangige Damen vor, ebenfalls blond und dunkelhaarig, die erneut keine Geige spielen, nur kurz genannt werden und danach auch den James den Rücken kehren und davon gehen. Vielleicht wird uns damit gezeigt, dass Drex da so ein Ding am Laufen hat. Irgendwie so ein, ja, vielleicht Schlafzimmerding, man weiß es
oder
nicht.
Oder Schlafzimmerding, ja.
Bis jetzt jedenfalls. Er bedauert es sehr, dass James jetzt schon gehen möchte und möchte eigentlich ganz gern, dass er James jetzt auch wenigstens noch an der Jagd teilnehmen kann. Er ist trotzdem noch pünktlich am Flugzeug, aber hier hast du eine Waffe und probier doch mal dein Glück.
Eigentlich auch echt fahrlässig, ne, von ihm einfach eine Waffe in die Hand zu drücken, wo beide eigentlich wissen, dass sie voneinander nicht viel halten. Also ja. Muss man Eier haben, sag ich mal so.
Ja, he got balls, definitiv. Ja, drückt ihm dann, also James dann nach wie vor, ja, nee, ich wollte nur kurz Tschüss sagen, höflichkeitshalber, ist gut. Und Drex ackert weiter, wie gesagt, drückt ihm dann die Waffe in die Hand und dann, ja, komm, probier doch dein Glück. James ist mittlerweile ins Visier genommen worden von dem Kollegen, der sich in die Bäume gekämmt hat. Eine Gruppe Vögel fliegt natürlich jetzt gerade los, wo man sie braucht. Drex weist dann James drauf hin, der folgt der Gruppe Vögeln mit seiner Schrotflinte, schießt, trifft aber leider keinen. Drex freut sich schon, du Lappen, nichts getroffen. Dann fällt aber der Kollege aus den Bäumen oder aus den Ästen, aus der Baumkrone runter, tot natürlich. Und James freut sich, gibt die Waffe zurück und sagt, naja, ist schon ein hübscher Sport irgendwie.
Richtig makaber.
Ein guter Tag werden.
Und Richtig makaber, ey.
Dann wird er weitergefahren. Also es ist irgendwie so ein ziemlicher Eiertanz, dass man James möglichst unauffällig beseitigen möchte, um am Ende des Tages aber ihn ja doch. Also es wäre auf jeden Fall rausgekommen. Es ist ja nicht so, dass er verschwunden wäre.
Jetzt sind die Fronten halt auch geklärt, dadurch, dass sie halt auch noch verkackt haben, weiß Bond halt zu 100%, was eigentlich hier Phase ist. Weil, also wenn du jemanden in den Baum schickst, dass er dich abknallt, also was, da brauchst du nichts mehr erklären. Ist die Sache eigentlich geritzt. Wundert mich, dass er Drax nicht gleich mit abknallt, ehrlich gesagt.
Ja, dann hat er ja keine Spur mehr.
Und ja, nee, ist schon klar, aber ich meine nur aus Prinzip. Also.
Ja. Ja, zweiter Mordanschlag auf James vereitelt an der Stelle. Ja, eher schlecht als recht. Dann wird James weiter zum Flughafen chauffiert. Also man versucht sich dann auch ein drittes Mal, sondern lässt dann gut sein. Drax ruft jetzt aber seine Pilotin des Vertrauens zu sich und teilt ihr, sie kommt mit so einer Art Golfkart vorgefahren, auch auf die Wiese. Teilt ihr mit, dass er genau weiß, dass sie gestern Abend James geholfen hat, an die Dokumente zu kommen und so weiter und so fort. Will auch gar nichts von ihr hören, teilt ihr sofort mit, ja, du bist entlassen, geh, Ende des Gesprächs. In dem Moment kommt der Assistent mit den beiden Dobermännern an der Leine in Richtung Drax, lässt auf Befehl diese los und die machen hinter der Frau her. Die rennt straight an ihrem Golfkart vorbei. Und denkt sich, ich probiere es zu Fuß durch den Wald.
Mit Stöckelschuhen und weißem Kleid durch die Heidi und rennt am Caddy vorbei. Ich habe gedacht
sie ist entlassen, das machst du doch nicht. Dann nimmst du doch nicht einfach das
Caddy. Ja, aber sie checkt noch davor, dass sie vor den scheiß Hunden gleich angefallen wird und rennt ja langsam los, anstatt auf das Caddy-Ding aufzuspringen. Ich meine, die ist mit dem Ding wahrscheinlich nicht viel schneller als die Hunde, aber wenigstens irgendwie geschützt. Ich meine, so ein Golfkreis ist viel dran, aber ach nee, das war sehr erzwungen. Und nimmt auch ziemlich voll viel Zeit an, die rennt noch eine halbe Stunde durch den Wald. Aber gut, ja.
Ja, sie versucht ihr Glück durch den Wald, wird natürlich von den Hunden eingeholt, weil die einfach nun mal schneller sind. Und wir nehmen an, sie wird totgebissen, also
was
ist ein unschönes Ende.
Was man vielleicht noch zugute halten muss, dadurch, dass es so lange läuft und Bond ja gerade erst da war, dass Bond es irgendwie mitkriegt und sie rettet. Ganz kurz, der Gedanke kam, aber Es wäre auch hausgemacht gewesen, aber kommt natürlich nicht. Insofern verschwendete Zeit. Ja, hartes Urteil, ich gebe es zu.
James steigt in den Flieger und ja, macht sich nach Italien auf, nämlich nach Venedig. Kommt dort mit der klassischen italienischen oder venezianischen Gondel am Markusplatz an und sucht dort eine dort ansässige Gläserei auf, die er eben auf der Skizze wahrgenommen hat, die abfotografiert hat. Eine junge Dame sitzt dort im Geschäft von dieser Gläserei, bietet ihre Hilfe an. James sagt, na, die will ich am liebsten schon annehmen. Also wieder mal zweideutig unterwegs, der Kollege. Sagt dann aber, nee, ja, lass mich erstmal alleine umgucken. Wenn ich Hilfe brauche, komme ich wieder. Sie wirkt dann ziemlich angefasst oder, naja, nee, ein bisschen genervt und ja, lässt ihn halt machen. Er spaziert dann straight. Also es ist nicht so, dass er sich in diesem Geschäft umguckt, sondern er geht dann straight durch eine Hintertür, wo er eigentlich nichts verloren hat und endet in der Gläserei.
Aber die sagt dort auch einfach nichts. So, ja, komm, ja, ja, lass ihn machen, ist okay.
Wie gesagt, dann steht er in dieser Gläserei irgendwie drin, einfach in der Produktion, klar. Und dort werden irgendwie auffallend sechseckige Gläser hergestellt. Das findet er seltsam. Weitere Tür geht auf.
Aber er wird kommt da auch einfach, ganz abgesehen davon, der steht in dieser Produktionshalle, gefühlt im Anzug, und die Leute so, ja, ist okay, dass du hier bist. Schau dich ruhig um. Oder was? Also da sagt ja auch kein Arbeiter, da sind ja einige. Die machen einfach weiter so, ja, okay. Da ist halt einer. Kennen wir nicht, aber
ist okay. Ja, das bemängel ich ja. Und dann geht's, wie gesagt, noch einen Schritt weiter. Schwupp, nächste Tür, er ist jetzt in einem Museum gelandet. Also in diesem hauseigenen Glasvasen, was auch immer, Museum. Ja. Warum auch nicht? Dort findet gerade eine Führung statt, bei der die absolut teuersten Dinger hier gezeigt werden. Zufällig ist Holly Goodhead auch da. Die ist so am Rande dieser Gruppe mit dabei. Ist nicht richtiger Teil der Führung, aber tingelt irgendwie da so in der Gegend rum. James schleicht hinter ihr her. Sie gelangen dann in einen Innenhof. Da macht sie sich dann auf den Weg in ein weiteres Gebäude und kommt dann auch wieder. James macht sich hinterher und an den Kanälen, also weg von diesem ganzen Ding, spricht er sie dann an, offenbart sich mehr oder weniger. Sie ist so semi-erfreut, ihn zu sehen. Also man ist da immer noch ein bisschen verhalten im Ausdruck der Freude. Und sie weist ihn darauf hin, dass sie es nicht so geil findet, wenn er jetzt hier wäre, weil er sie auch spioniert. Also das fände sie irgendwie nicht so nice an der Stelle. Er will aber gern wissen, was sie jetzt hier macht. Sie sagt, ey, ich habe einen Vortrag für Raumfahrt, der ist hier, den halte ich. Und James schleimt sich weiter ein, sagt, ach, ich habe vergessen, du bist ja nicht nur schön, sondern auch furchtbar begabt. Leichter Brechreiz an der Stelle meinerseits.
Einmal mehr.
Sie verklickert ihm erneut, sie hat keinen Bock auf ihn. Er versucht es dann mit einem Abendessen, heute Abend, wie sieht's aus? Sie sagt, ja, schöne Idee, aber da habe ich meinen Vortrag, kann ich nicht. Und fragt er, na, wie sieht's denn mit dem Drink danach aus? Dann sagt sie, ja, habe ich jetzt kein Argument dagegen, aber mir fällt bestimmt noch was ein. Also erstmal hat es Bestand, ist okay, aber Bock habe ich nach wie vor keinen. Und sie trennen sich. James lässt sich an diesem Standort von seinem Gondolieri des Vertrauens abholen und macht eine schöne idyllische Fahrt über die Kanäle Venedigs.
Chillt da auf diesem Boot wie im Thron. Ich weiß nicht, was er sich da hat drauf basteln lassen oder was der für einen geilen Gondolieri gefunden hat, der gesagt hat, yo, dich fahre ich heute majestätisch durch Venedig, aber steht ihm. Kann man machen.
Bestimmt. Ja, bis ihm ein elektrisches Boot entgegenkommt, was voll dekoriert ist mit Trauerdeko und obendrauf einen Sarg hat. In dem Moment, wo sich die beiden Boote begegnen, letztendlich im Kanal, öffnet sich der Sarg. Wir sehen eine ganze Reihe an Messern im Sargdeckel und der tendenziell oder vermeintliche Leichnam wird auf einmal lebendig, schnappt sich ein paar Messer und wirft direkt dem Gondolieri eins in die Brust. Der verstirbt daraufhin, versucht dann sein Glück mit James, der kann sich wegducken, schnappt sich sofort das Messer und zielt den Gegentreffer. Diesmal ist dann die Leiche, der Leichnam tatsächlich tot. Sarg klappt zu. James denkt, ich habe das Gefühl, das war es jetzt noch nicht, sondern ich benutze den eingebauten Motor im Boot, weil anscheinend ist es extra für ihn da gewesen. Das ist jetzt ja kein herkömmlicher.
Aber erst da checkt man es auch. Er hat zwar davor, wo er an dem Markusplatz ankommt, sagt er zu dem Gondolieri, aber man kriegt sich wirklich mit, ja, hol mich da und da ab oder warte hier auf. Ich habe eigentlich gedacht, er sagt, warte hier auf mich, dass er dann irgendwo anders abgeholt wird, ja, wegen mir. aber erst in dem Moment, wo er die Bootsachen auskramt, wird einem, glaube ich, so richtig bewusst, dass das Ding halt vermutlich vom Secret Service gestellt ist.
Exakt. Dann wird auch noch auf ihn geschossen. Also er hat seine Motorisierung zwar angemacht, saust davon, aber hinter ihm wird noch geschossen. Anschließend wird der Sarg dann noch per Wasserbestattung sich entledigt. Also der bleibt an der Brücke hängen, einmal alles abgeräumt, was auf diesem Boot drauf war. Und damit ist das Thema halt gegessen an der Stelle. James wird aber direkt vom nächsten Boot mit MG-Schützen verfolgt. Durch die engen Gassen von Venedig gibt es eine kurze Verfolgungsjagd. Er hält sich natürlich nicht an die Straßenverkehrsordnung, ballert bei Rot über die Ampel, kann eine Gondel mit einem Paar gerade noch umschiffen. Das andere Boot fährt mitten durch, haben wir wieder starke Referenz zu Der Mann mit dem goldenen Colt. Da wird das Boot kurz geteilt, der Gondoliere geht unter auf der einen Seite und das Paar muss auf der anderen Seite schwimmen lernen, wenn sie es noch nicht konnten. Und man fährt so lange weiter, bis man wieder am Markusplatz ist. Also uns wird auch nichts anderes von Venedig gezeigt, außer der Markusplatz. Ja. Gut, ist auch so die größte Fläche, weil der Rest ist halt relativ komprimiert, logischerweise. Wer da war, wird es wissen. Dort angekommen kann James noch ein weiteres Gadget aus seiner Gondel rausholen, nämlich wie so eine Art Hovercraft ein Luftkissen aufbocken, sodass er übersetzen kann und eben mit seinem Luftkissenboot mittlerweile über den Markusplatz rast, also maximal Comic Relief. Das andere Boot bleibt natürlich im Wasser stehen, mit Waffe und allem drum und dran. Er dreht da eine Runde über den Markusplatz.
Ja, aber ich habe mich so an fliegenden Teppich aus, keine Ahnung, aus welchem Universum erinnert gefühlt, wie er da auch auf seinem Drohnen thront und einmal durch Venedig heizt mit einem Luftkissenboot. Ich, ja, war auch wieder hart an der Grenze, dass der Puls ein bisschen hoch ging bei mir.
Ja, also macht er noch eine extra Ehrenrunde und so weiter und so fort. Das andere Boot natürlich, beide abgefuckt, können nicht hinterher, drehen dann um und während sie wegfahren, fällt der eine noch aus dem Boot raus, macht riesen Randale, der andere lässt ihn einfach zurück. Okay.
Man kennt's. Haben genug Leute.
Ja, was ich gelesen hatte, war, dass man diese Szene, wo die Gondel aufgebockt wurde auf dieses Luftkissenfahrzeug, 5-mal gedreht hat und 4-mal ist Roger Moore im Wasser gelandet beim Übersetzen. Also das brauchte
dann, wohl auch. Und dann einfach nur die Frage am Ende, war es das wert?
Ja, das kann man sich da durchaus fragen. Ich finde es halt spannend, wenn da jemand durch die Kanäle, also erstmal Venedig ja maximal überlaufen, was da los ist. Und wenn da jetzt auf einmal irgendwer eine Bootsverfolgung mit Maschinengewehr macht, was dann da los wäre.
Und dann auch noch, dann heizt der ja auch noch mit einer Gondel durch die Gegend, die irgendwie gefühlt 8 Meter Länge hat, wie so ein Ruderboot oder so, was 0,0 wendig ist, aber in Höchstgeschwindigkeit ballert der durch die engen Wassersträßchen.
Die ja, eigentlich, also da wird es ja so gezeigt, es hätte ganz Venedig 5 Gondeln oder so und 2 andere Schiffe. In Real Life hat Venedig an die 2000 Gondeln gefühlt und da ist Boot an Boot an Boot, da ist nichts mit Verfolgungsjagd in den Kanälen von Venedig am Arsch.
Ja, und ich finde
zu
ja,
der Zeit noch, aber
absolut, aber ich finde ja, das lädt ja voll dazu ein. Eigentlich voll geil, da eine Wasserverfolgungsjagd zu machen. Aber irgendwie wiederholt sich dann halt auch wieder und wir haben wieder dieselben Teile, wie du es gerade angesprochen hast, in Bezug auf Mann mit dem goldenen Colt oder auch so Wasserverfolgung hatten wir jetzt auch schon öfter. So, und das finde ich halt so schade, dass es dann quasi, und wenn du das schon machst und es lädt ja dazu da total ein, musst du ja irgendwie sowas bei Venedig machen, alles gut. Aber dass dann halt auch noch mehr oder weniger vom Ablauf her gleich ist.
Ja, und die an sich die Verfolgung auch sehr, sehr kurz. Also es war wenig Spannung drin und dann löst es halt mit so einem Comic-Relief-Ding am Ende auf, wo dann James eine Ehrenrunde über
und
den Markusplatz
dreht. Und machst dann noch einen komischen Schnitt, wo wir jetzt dann gleich hinkommen und er steigt aus seinem Bötchen wieder aus, wo er in irgendeine verlassene Wasserstraße reingeschippert ist.
Ja, du meinst ja auch nicht, wenn der da über eine Ehrenrunde dreht, dass der dann ganz normal wieder wassern kann und wegfährt und keine Menschen
sehen. Ja, genau, vor allem da schaut der Trinker, der Kellner, die Taube, der Hund, alle sind buff, like Comedy, aber er kann irgendwo wieder wassern in Ruhe und sich dann ein ruhiges Plätzchen für die Nacht suchen.
Ja, also weiß ich nicht. Örtliche Polizei ja wieder maximal versagt an der Stelle. Aber
ja, die haben sicher gestreikt an dem Tag oder so und waren irgendwo auf einer Demo.
Am Abend wassert oder ankert James dann mit seiner Gondel an einem Hintereingang von im Hauskomplex und schleicht sich wieder in den Innenhof, den wir schon tagsüber gesehen haben, und will dahin, wo Goodhead tagsüber war, findet eine Tür, die PIN-Code geschützt ist, und hört, dass jemand hinter ihm her, also hinter ihm ebenfalls zur gleichen Tür will, kann sich dann noch in so einer Art Putzkammer verstecken mit direktem Blick auf dieses Tastenfeld und sieht, wie der Wissenschaftler, der da rein will, den PIN eingibt. Der ist auch noch mit einer Melodie unterlegt. Also es ergibt dann quasi so eine schöne Melodie. James macht sich dann hinter dem Kollegen auch rein, ist dann in so eine Art Vorbereich, Vorraum, Steuerzentrale, die thermetisch abgeriegelt ist. Und dahinter ist ein hochmodernes Labor, in dem Flüssigkeiten in ja, so kleine Gläschen abgefüllt werden und diese dann in die handgeblasenen Sechseckgläser verstaut werden. Also das ist so das Transportmittel. Dann werden die noch weiter in eine Art Halbkugel eingelassen und mit dieser Halbkugel transportiert oder wegtransportiert. In dem Raum sind zwei Wissenschaftler, der eine Kollege, der eben reingekommen ist, ein anderer war schon da. Die bringt gerade einen von diesen Transportwegen in den Nebenraum. Das ist James' Möglichkeit, ebenfalls mal in das Labor reinzugehen durch die Schleuse, und guckt sich diese Probe von der durchsichtigen Flüssigkeit ein bisschen genauer an. Sieht halt, ah, okay, ist durchsichtig. Keine Ahnung, kann man halt nicht riechen, nicht schmecken, gar nichts, müsste man untersuchen. Dann kommen beide zurück. Er hat sich gerade auch so einen Halbkreis, so eine Halbkugel da angeguckt, mit der die transportiert werden, ob da noch was Spannendes ist. Legt zwei Proben auf den Rand von diesem Wagen, ungeschützt, macht sich dann wieder in diesen Vorbereich, thermetisch abgeriegelt. Die Jungs gehen an den Wagen ran, rollen den los, ohne richtig zu gucken, was da drauf ist. Die Probe fällt runter, oder beide Proben fallen runter, zerschellen, und innerhalb von Sekunden krepieren beide elendig, also kriegen irgendwie Atemnot, was auch immer, muss irgendwie ein Nervengas mit drin sein. Ja.
Warum es auch immer dann flüssig ist. Oder sowas, man weiß es nicht genau,
ja. Ja, auf jeden Fall sterben beide ganz, ganz elendig. Die Ratten, die in demselben Raum sind, die anscheinend für Laborzwecke genutzt wurden, sterben nicht augenscheinlich, ja, sondern leben da weiterhin.
Das habe ich mich auch gefragt, ob das einem suggeriert werden soll oder ob die auch kurz vorm Krepieren waren. Aber die sahen noch sehr lebendig aus, deshalb, ich habe es auch so gedeutet. Ist aber auch dann irgendwie erstmal nicht weiter relevant.
Genau. James konnte eine Probe mitnehmen, das ist schon mal sehr nützlich, geht dann raus in den Vorhof zum vierten Mal, und dort wartet Chang im japanischen Kendo-Outfit mit Kendo-Stick und Maske auf ihn.
Wie fehl am Platz fandest du den da?
Ja, maximal, das ist richtig also, unnötig.
Der hätte es auch einfach normal kämpfen können und sich hinter einer Säule verstecken können und dann mit irgendeinem Kampfgeschrei kurz hervorbrechen, obwohl ihn Bond gefühlt schon längst erspürt hat. Aber gut.
James flüchtet dann so ein bisschen in das Glasmuseum rein.
Was hast du da erwartet?
Ja, sicher, dass alles kaputt geht. Chang kommt hinterher, ohne Rücksicht zu nehmen, klüppelt er die ersten drei Regale kaputt schon. Also ist alles für den Arsch da drin letztendlich. James schafft es, dass zufällig ein Degenexponat da rumliegt, was er sich schnappt, um den Stick zu zerstören. Dann wird aber auch James entwaffnet von Chang. Das wertvollste Exponat ist alarmgesichert, ist aber auch hinter keiner Vitrine, sondern steht offen rum. Ist alarmgesichert, das heißt, wenn du es wegnimmst, geht der Alarm an. James nimmt sich das Ding erst, um Chang damit abzuwerfen. Dann geht der Alarm los und denkt der, ah, vielleicht doch nicht.
Warum auch immer.
Stellt es zurück. Chang ist es herzlich egal, der zertrümmert das Ding. Es bleibt aber irgendwie teilweise noch auf dem Podest stehen, deswegen geht der Alarm dann nicht los. Scheint also nicht gewichtsabhängig zu sein. Wie auch immer. Ja, es wird halt alles kurz und klein gehauen, was da ist. Dann hat James wieder so ein bisschen die Überhand und Chang flüchtet in einen anderen Raum. Ja, es ist halt, wie gesagt, alles zerstört. James hat aber Glück, dass seine Probe nicht zerstört ist oder wurde, sonst wären beide auch tot. Also das
auch durchaus ein guter Platz in der Hemd-Brusttasche, das aufzubewahren, wenn man davor gesehen hat, dass das Ding ist. Vor allen Dingen, er schaut dann, ist sie noch heil? Ich glaube, er hätte es gemerkt, wenn sie nicht mehr heil wäre. Aber gut.
Aber gut. Genau, der Japaner flüchtet auf eine Art Dachboden. Dort entdeckt James Kisten von Drax an Rio adressiert irgendwie. Beide prügeln sich weiter, sind dann mittlerweile hinter einem Ziffernblatt gelandet von so einer großen Uhr, die natürlich wieder zum Markusplatz hin zeigt. Ende des Lieds ist, dass James Chang durch dieses Ziffernblatt durchwirft. Das ist auch aus so einer Art Glas geblasen.
Auch da Zeug. Wieder. Was hast du erwartet, wo die Uhr gezeigt wird? das Glasfenster. Was mich so ein bisschen abgefuckt hat in dem Moment, muss ich vielleicht an der Stelle auch mal kurz deutlich machen, es ist alles so offensichtlich, was als nächstes passieren wird, weil es dir als Zuschauer maximal unter die Nase gerieben wird. Und dann denke ich mir manchmal so, ach nicht, nein, bitte nicht schon wieder so, weil es ist halt so absehbar. Das fand ich ein bisschen enttäuschend tatsächlich an der Stelle. Und es war dann so zwei, dreimal hintereinander und es kommt auch nachher nochmal so zwei, dreimal. Boah.
Er ist, wie gesagt, er fenstert ihn durch, unten spielt eine Band oder ein Orchester, er knallt halt voll durch den Flügel auch noch durch, ist safe tot, also da können wir uns nichts vormachen. Wieder mal eine Riesenaufsehen in Venedig, also alle Touris, die an dem Tag am Start waren, hatten den Tag ihres Lebens und ja. James hat mal wieder ganz, ganz krass von sich reden machen lassen, aber ja, was so ein Geheimagent halt auf Reisen tut. Dann, wie gesagt, ist er durch diesen Flügel geknallt, James lässt sich nicht nehmen, sagt er noch, spiel es noch einmal, Sam, also Anspielung an Casablanca an der Stelle. Ja, kann man machen, denke ich. Wir haben einen Switch zu Goodhead, die in ihrem Hotelzimmer auf dem Balkon steht, so ein bisschen die kann, also Venedig anschaut oder das Wasser anschaut, vielmehr. Geht dann rein, will das Licht ausmachen, sich wahrscheinlich ins Bett legen, doch dann greift aus dem Dunkeln eine Hand nach ihr, sie bekommt den Herzinfarkt ihres Lebens und will wissen, warum jetzt James um Gottes Willen hier ist. Der sagt, er möchte sich beruhigen, ihr Freund Chang wollte ihn eben erst umbringen, Mordanschlag Nummer 3, irgendwie. Sie will James glauben machen, dass sie nichts damit zu tun hat, wirkt aber ehrlicherweise nicht so überrascht, dass der Typ jetzt fast getötet werden sollte. James möchte wissen, was Drax in dem Labor macht. Das soll James ihn gefälligst selbst fragen. Sie wird ihm da keine Antwort drauf geben. James setzt sich dann an ihren Schreibtisch und spielt mit dem Stift rum. Da kommt nur irgendwie keine Mine raus, sondern eine Nadel mit der tropfenden Flüssigkeit. Also uns wird klar, da ist irgendwas im Argen. Irgendwas stimmt mit der guten Frau nicht. Tendenziell auch die Flüssigkeit nicht positiv oder irgendwie nett behaftet, sondern eher tödlich. Dann nimmt sich James noch so ein Buch in die Hand, das findet sie irgendwie nicht so lustig, interveniert, sagt, hey, lass uns doch einen Drink nehmen. Er geht mit, nimmt sich das Buch trotzdem mit, guckt rum, sieht so ein Kalender, Tagebuch, was auch immer. Er hält es dann auf die Wand und es kommt ähnlich aus seiner Uhr ein Pfeil rausgeschossen, auch eine tödliche Waffe. Aha, Hollys Laune sinkt sichtlich. Er wirkt sichtlich bedient. Dann sieht er den Champagner. Komischerweise James sein Lieblingschampagner. Auch der richtige Jahrgang. Spannend. Dann legt sie sich einen Duft auf, aus irgendeinem Grund, was man ja auch braucht, jetzt ja auch unbedingt.
Ja, total.
James nimmt sich einen anderen Duftflakon, sprüht auf den Spiegel. Der geht quasi in Flammen auf. Also so ein brennbares
Flammenwerfer-Ding. Ja.
Er ist nächste Gadget enttarnt, dann geht er zu ihrer Handtasche, ist ein Funkgerät und er resümiert, spannend, das ist ja die CIA-Standardausrüstung oder Ausstattung, also wurde sie anscheinend auch auf Drax angesetzt und soll ihn ausspionieren. Erwischt.
Irgendwie schon witzig gemacht, andererseits werden innerhalb von nicht mal einer Minute gefühlt jegliche geilen Gadgets, die du vielleicht nochmal irgendwo hättest bringen können, ja, ob sie geil sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber einfach mal nacheinander rausgeballert und halt auch für nichts verwendet letztendlich, ne? Eigentlich schon schade drum.
Und der CIA wird auch maximal deklassiert an der Stelle.
Ja, absolut.
Ja, sie fragt, ob es vielleicht der Moment ist, wo man sich zusammentun könnte. Und er meint, ja, das könnte einiges wieder gut machen. Sie küssen sich. James öffnet hinter ihrem Rücken eine Schublade, wo ein Flugticket drin ist. Und er fragt, ob sie denn vorhat zu verreisen. Sie sagt, nö, ich plane keine Reisen. Guckt währenddessen auf ihre gepackten Koffer. Also hier wird offensichtlich gelogen.
Ja, ich glaube, an manchen Stellen dem Film, vielleicht um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, wird dem Zuschauer so ein bisschen unterstellt, dass er ein bisschen minder bemittelt ist und dass man ihm alles nochmal dreimal zeigen muss. Vielleicht auch schon im Voraus, dass er dann als nächstes die Handlung wirklich auch checkt. Hatte ich so das Gefühl. Aber gut.
Ja, es gibt dann auch so Punkte wie Vertrauen und Ehrlichkeit und Verständigung und sie lügen sich da einen vor, dann geht's ins Bett. Nachts verdrückt sich dann James. Kurz nachdem er
ist auch schon das zweite Mal in dem Film, dass er sich nachts von irgendwelchen Ladies verpisst.
Er fällt eine Schlafstörung. Kaum ist er aus dem Zimmer raus, ruft Holly in der Rezeption an und sagt, hier, ich will sofort abreisen, hol mal bitte mein Gepäck. Nächster Tag, Riesenauflauf auf dem Markusplatz, eigentlich ganz normaler Tag. genauer gesagt vor dem Museum, Gläserei, whatsoever. James kommt mit M und dem Außenminister durch. Also mittlerweile, wenn wir den guten M zu Anfangszeiten nehmen und jetzt nehmen, ist er auch relativ viel im Ausland unterwegs. Mhm. Muss immer James irgendwie hinterherreisen, seinen besten Mann. Ob das für ihn spricht oder gegen ihn, sei mal dahingestellt. Der Außenminister, alles andere als glücklich, hat Angst, dass hier das Ganze ihm gerade mächtig um die Ohren fliegt. Es ist jetzt nicht so ganz einfach, wenn man in einem fremden Land da rumturnt und da Detektiv oder Polizei spielen möchte. Freut sich nicht immer jeder. M steht aber vollkommen hinter James, sagt, ey, wenn der was hat, der hat noch nie Quatsch erzählt, der ist immer auf der richtigen Fährte. James führt die beiden zum Labor, drückt ihnen vorher noch Gasmasken in die Hand und sagt, ey, das könnte richtig gefährlich werden hier und wir wollen auf Nummer sicher gehen. Öffnet dann mit dem gleichen PIN-Code die Tür. Das fand ich sehr verwirrend, ehrlicherweise, warum das jetzt wieder gegangen ist. Also, weil, da kommen wir jetzt zu, sie gehen rein und kommen in ein, ja, pompöses Büro mit Deckenstuck und ganz viel Verzierung und hast du nicht gesehen. Also ein wunderbares Büro, so wie es schon hätte seit 200 Jahren da sein können, von Drax, der auch selbst vor Ort ist. Alle fühlen sich jetzt wie Vollidioten mit ihren Gasmasken, ziehen ja sofort ab. Er sagt, anscheinend versteht er den britischen Humor nicht, weil das findet er irgendwie gerade nicht so funny, aber vielleicht ist er einfach nur dumm. Man weiß es nicht. Außenminister, absolut wie ein Hund, geht er zu ihm, sagt 20.000 Mal Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, und M sagt zu James, da müssen sie sich wohl ordentlich verträumt haben. Aber spannend, dass Drax den Code nicht geändert hat, also
ja, ist irgendwie auch halt wieder so, ach, keine Ahnung, ich habe mir das Labor nicht nochmal angeschaut, aber da war halt nichts von diesem Raum zu sehen, so. Und an sich finde ich es ja geil, so, wenn du so ein portables Labor da drin aufbaust, so, ne. Ah, das war halt schon wieder so ein bisschen zu, da wollte man nochmal Witz oder so reinbringen. Und ich glaube, du hättest halt den Secret Service auch anders irgendwie als richtige Vollidioten und Vollpfosten dastehen lassen können. Das finde ich ja gar nicht schlimm, so, dass im Geheimdienst mal Fehler unterlaufen, nice, kann man mal machen, bringt vielleicht eine coole Wendung rein. Aber die Art und Weise fand ich so, ja, bisschen erzwungen.
Yes, da bin ich bei dir. Draußen, also sind dann draußen, laufen am Kanal entlang, Minister absolut auf 180, sagt, ey, er ist so gedemütigt, wurde ich im ganzen Leben noch nicht. M, seh zu, dass du den Affen da von dem Fall abziehst, das ist ja unmöglich. Dampft daraufhin ab. M sagt, naja, ich muss dem wahrscheinlich Folge leisten. Doch, James wirkt überhaupt nicht geknickt oder traurig. Er zieht nämlich seine Fiole aus dem Anzug.
Warum jetzt erst? Warum zieht er seinen Joker jetzt, nachdem der Außenminister gesagt hat, so, ja, bitte, bitte schickt den in die Wüste und sucht den neuen. Und danach so, ja, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ich habe hier noch einen Joker übrigens. Den würde ich jetzt gerne hier spielen.
Er drückt M das Ding in die Hand, sagt, hier, Vorsicht, sautödlich, soll Abteilung Q untersuchen. Und M resigniert oder resümiert daraus, ja, dann gab es anscheinend doch ein Labor, was? Aber James soll doch mal Urlaub machen, zwinker, zwinker. Wo will er denn hin? Er sagt, naja, Rio, da wollte ich doch schon immer hin. M sagt, ah, ich erinnere mich, dann geh du mal 2 Wochen nach Rio, wenn das...
Die Szene zum Beispiel zwischen M und Bond finde ich in dem Film bisher ganz gelungen. Ich fand auch am Anfang oder ein, zwei Sätze auch, hier hast du schlecht geträumt, so den Witz... Das ist halt für mich ein bisschen ja, M, der so richtig das trocken ist.
Jetzt?
Aber ja, es ist halt so überflüssig. Ich finde so die Konversation zwischen den beiden und die, wie sie sich zueinander verhalten, finde ich eigentlich ganz gut. Weil ich glaube, das ist auch das, wie M halt manchmal ist, übel trocken und hier und hat dann drückt dann doch ein Auge zu und so. Aber diese ganze Extra-Runde, dass wir die überhaupt drehen, die verstehe ich nur bedingt. Bin ich bei dir. Yeah.
Ende vom Lied ist. M sagt, ja, dann mach du da einen Ausflug nach Rio, aber weh, du baust Scheiße, dann können du und ich packen. Und da hab ich so gar keinen Bock drauf, so kurz vor der Rente. Also mach du mal deinen Urlaub. Drax währenddessen telefoniert in seinem Büro und sagt, es gab ein Problem. Darum hat er sich gekümmert. Sie müssen die Waren jetzt umleiten, ist aber kein Thema. Er braucht aber Ersatz für Chang. Dann wird ihm da ein Mann empfohlen, wo er sagt, oh, den können wir haben, dann nehme ich den auf jeden Fall. Und man sieht, wie ein sehr, sehr großer Mann durch eine Flugzeugkontrolle Richtung Rio möchte. Der Alarm geht beim Durchtreten des Metalldetektors los. Wer es bis dahin noch nicht erkannt hat, sieht jetzt, es ist der gute Beißer, der auch wieder mal sein strahlendstes Lächeln aufgelegt hat. Also der Grund, warum der Metalldetektor angesprungen ist und anscheinend wird er dann auch nicht aufgehalten, sondern man hat so viel Angst vor ihm, dass man ihn einfach gewähren lässt. Also für ihn gibt es keine Regeln.
Und
er macht es dann auf den Weg Richtung Rio. James derweil ist schon in Rio im beige-weißen Anzug, lässt sich durch die Stadt chauffieren, wird von einer Dame verfolgt in einem Oldtimer, die ihn auch erstmal fotografiert. Warum auch immer. Mhm. Im Hotel angekommen ist James in der Präsidentensuite untergebracht. Er sagt zum Portier, dass er das nicht erkannt hat. Er dachte, es wäre eine Sozialunterkunft, möchte mal wieder lustig sein, wirkt aber deswegen sehr, sehr unsympathisch und der Portier kann seinen Gag halt auch gar nicht greifen. Richtig unnötig. An der Zimmerbar, also James hat eine Privatbar, also eine richtige Bar, nicht so einen Kühlschrank, steht die gleiche Dame, die ihn eben noch fotografiert hat und mixt ihn einen Wodka Martini. James fragt, ob sie im Preis mit drin ist. Sie sagt, es kommt auf den Mieter an. Ihr Name ist Manuela und sie arbeitet für Station VH.
Da habe ich übrigens nachgelesen und auch ein paar Facts gefunden und es ist bis heute einfach unklar, warum die brasilianische Station VH heißt.
Gut, danke dir. Ich habe es nämlich auch nicht verstanden.
Aber es macht doch einfach null Sinn und es anscheinend überall hat keiner rausgefunden, warum die VH heißt.
Ja, also das heißt, M hat sie auf jeden Fall für ihn geschickt, warum auch immer VH, es sei dahingestellt. Ja, und stellt sich umso mehr die Frage, warum sie James fotografieren musste. Also,
ja.
Okay. Er braucht auch direkt eine Information, er möchte nämlich wissen, für was die Initialen CW stehen. Und da sagt sie, ey, da kann ich dir weiterhelfen, ist Carlos and Wilmsburg. Das sind zwei wichtige Importeure hier, also ist eine Firma, ist ein Importeur hier in Rio. Sie gehören irgendwie unmittelbar zu Drax. Ah, cool, dann will ich die heute Nacht mal besuchen. Sie sagt, scheiß Idee, das klappt nicht so gut. Ja doch, das wird schon. Und dann will er von ihr wissen, wie man sich hier 5 Stunden vertreiben kann, ohne Samba tanzen zu müssen und zieht währenddessen schon die gute Manuela aus. Also entweder schickt M ihm mittlerweile Hostessen oder so, ich weiß es nicht, aber also ja. Die haben ja alle gar keinen Rückgrat oder irgendwie gar keine.
Ja, irgendwie die fahren hart auf den ab, aus welchen Gründen auch immer, dabei hat er sich in ihrem Beisein davor noch wie ein Rüpel gegenüber dem Zimmerbediensteten verhalten und ihn mal mit einem richtig schlechten Dad-Joke irgendwo hingeschickt. Also, ja.
Dann ist zufällig Karneval in der Stadt. Also James hat sich die richtige Jahreszeit ausgesucht. Und man bahnt sich zu zweit einen Weg durch die Menge der Schaulustigen hin zu CW Imports. Sie wollen natürlich zum Hintereingang und machen sich dann durch sehr unnötig, also so sehr, sehr unangenehme Seitenstraßen auf den Weg dorthin. James sagt, ey, ich kletter hier kurz mal hoch, steig da ein, du bleibst hier, aber sprich mit keinem fremden Mann. Zwinker, zwinker. Eines der...
Ey, was wird kommen? Ich hab's mich gefragt, aber ich höre dir jetzt mal zu, ich lass mich überraschen.
Ja, klar, überraschen. Eines der Karnevalkostüme in Form eines riesigen Clowns macht sich ebenfalls auf den Weg durch die Gasse. Irgendwie seltsam, weil die Parade ist gar nicht hier. Also der Dude muss sich verlaufen haben. James schleicht währenddessen durch ein Treppenhaus des Gebäudes und ist da eben auf seiner Mission. Der Clown kommt direkt auf Manuela zu. Währenddessen entdeckt James eine Kiste mit einem Drax-Firmenlogo rund um den Raumfahrt. Der Clown entpuppt sich dann als Beißer, also nimmt seinen Kopf ab. Er bleibt genauso groß, aber trotzdem. Und Manuela will den mit ihrem Messer töten, was sie dabei hat, doch das interessiert ihn herzlich wenig, er wischt es ihr quasi aus der Hand, packt sie dann, hebt sie hoch und will ihr den Vampir Todesbiss geben,
und wie immer. Damit wäre auch wieder die Überlegung von dir, dass Bond Hostessen bekommt, bestätigt, weil ich finde, also für einen Geheimdienst weiß sie sich 0,0% zu verteidigen, aber klar, ja, gegen Beißer machst du natürlich auch nicht viel, das ist natürlich unfairer Vergleich.
Wir haben aber auch schon mal die Einstellungskriterien vom Secret Service bemängelt. Also.
Ja, fair, stimmt.
Und es sind übermäßig auch Frauen und übermäßig werden die immer James zugeteilt.
Mhm.
Also, ja, bevor er den Todespapierbiss geben kann, kommt eine Gruppe von Leuten durch die Gasse getanzt und tanzt auch Beißer und seine neue Freundin Manuela an. Der versucht dann so ein bisschen mitzushaken, wirft sie dann halt auch ein bisschen durch die Gegend. Sie kann sie anscheinend ja gar nicht artikulieren oder irgendwie auf sich aufmerksam machen, dass das gerade eine Situation ist, die lebensbedrohlich ist. Dann zieht die Gruppe weiter. Er versucht einen zweiten Versuch, doch diesmal stört ihn James, der ja, ihn auf Distanz bringt. Bevor beide aufeinander losgehen können, kommt die nächste Gruppe tanzender Boys und Girls. Die schleppen diesmal Beißer mit, nehmen ihn mit in Richtung Parade. Er kann sich.
Der fühlt es auch richtig. Das fand ich ganz geil, wie er versucht so, ja, geil, ich bin dabei.
Da lässt sich dann von der Menge mitreißen. Die anderen beiden ja, bleiben dann kurz da. James weist nochmal darauf hin, er hat auch gesagt, soll es mit keinen fremden Männern reden. Klärt aber trotzdem, ob es ihr gut geht und zeigt ihr dann das Logo. Ja, Drakes Luftfahrt, wie gesagt. Und sie teilt ihm mit, er nutzt den Flughafen São Pedro. James macht sich dann allein auf den Weg, sich das Ganze mal anzugucken und sagt, ey, gönn du dir erstmal Ruhe. Also, anstatt direkt zum Flughafen, geht's auf den Zuckerhut. Klar. Klar.
James ja, ey, wenn man schon da ist, muss man auch ein bisschen Sightseeing auch machen.
Ja, bestimmt. Dafür ist jetzt ist ja Urlaub. Ist ja nicht beruflich.
Sagen. Und zahlt trotzdem das Geschäft, würde ich mitnehmen.
Ja, da ist ja so eine Seilbahn, wo man halt eben rübersetzen kann. James kommt an der, ja, nehmen wir es mal, Talstation, kommt er an. Da ist gerade auch mächtig Halligalli-Party, tanzen so ein paar Maskottchen durch die Gegend zur Musik und hast du nicht gesehen. Fährt dann hoch, schaut sich von oben mittels so einem fest integrierten Fernrohr, was es halt auf so Aufsichtsplattformen gibt, den Flughafen an und sieht dort zu, wie gerade ein Flugzeug von Drax abhebt. Dann schaut er sich weiter um und schaut zu einer Holly hinüber, die ebenfalls durch ein Fernrohr am gleichen Spot ist, was ein Zufall schon wieder. Beide begrüßen sich mit ordentlich viel Sarkasmus und wieder Unterstellungen wegen Vertrauen, Ehrlichkeit, bla bla bla. James sagt dann, ja, jetzt ist doch irgendwie Käse, was wir machen. Wir verlieren hier mächtig viel Zeit. Lass uns doch mit offenen Karten spielen und endlich zusammenarbeiten. Er berichtet auch als erstes von dem Warenlager, was er inspiziert hat. Sie sagt, sie guckt sich hier schon den ganzen Tag die Flugzeuge abheben an, alle 2 Stunden, haut hier eine Frachtmaschine ab. Sie wollen nun doch zusammen rausfinden, wohin, um dann, wie gesagt, jetzt eine Kooperation anzustreben. Beide haben ein ziemliches Vertrauensproblem, gestehen sie sich ein, aber James sagt, ja, das macht's doch gerade spannend irgendwie.
Und ja, und die haben ja dann auch gleich die Chance, besser miteinander sich kennenzulernen und ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen. Ist doch gut. Kommt wie gerufen.
Ja.
Was so eine Seilbahn nicht leisten kann.
Genau, sie wollen sich dann auf den Weg runter wieder machen. Ist auch spannend, nachdem Venedig ja uns schon suggeriert wurde, als wäre das ein Ort, wo sehr wenig Leute sind. In Rio ist anscheinend komplett tote Hose während des Karnevals. Kein Mensch möchte auf den Zuckerhut. Sie sind komplett alleine in dieser Gondel. Auch oben waren nur 3 Leute irgendwie, keine Ahnung. Unten sah es jetzt auch nicht viel belebter aus. Also wenn das wirklich so ist, Respekt. Aber nun gut, sie steigen ein, wollen los, gondeln, wie auch immer. Nur doof, dass Beißer auch vor Ort ist und unten sich am Laufrad von dem Gondelseil zugange macht und das ganze Ding stoppt, händisch.
Aber da habe ich nicht verstanden, er hält das Rad einfach einmal kurz fest, okay, dann hält alles an, das check ich noch, dann lässt er es los, es bleibt einfach stehen. Chillig. Der verkeilt auch nichts oder so.
Ja, es gibt auch kein Sicherheitspersonal oder irgendjemanden, der den Kollegen da auffällt oder irgendeine Tür, die abgeschlossen ist. Der Typ, also wie erstmal wieder unmenschlich, aller Hulk-Manier hält dir das Ding an. Okay, alles klar, kein Problem. Dann geht er noch einen Schritt weiter. James kann es auch nicht abwarten, er denkt nicht, es handelt sich um ein technisches Problem, was gleich irgendwie individuell gelöst wird, sondern da hat es wieder jemand auf mich abgesehen, klettert auf das
Dach. Und Holly verfällt aber eher in Stockstarre, also weiß ich nicht, ob die wirklich auch geeignet ist für den Secret Service, beziehungsweise das Pendant dazu, der CIA, aber gut.
James klettert aufs Dach, will da irgendwie was richten, Holly kommt hinterher mit so einer Kette, die sie mitnehmen sollte.
Auch die Frage, was will er auf dem Dach richten? Er hängt nicht. Irgendwo im Nirgendwo im
Abgrund. Besser gucken. währenddessen beißt er so ein bisschen an dem Drahtseil rum. Ist auch kein Problem mit seinen Zähnen. Er beißt es aber nicht komplett durch, sondern irgendwie nur an. Damit gibt es so ein krasses Ruckeln. James fliegt von der Gondel, kann sich mit Mühe und Not festhalten. Holly rettet ihm den Arsch, indem sie ihn hochzieht. Der Kollege von Beißer ist auch, oder Beißer ist nicht allein unterwegs, hat sich einen Kumpel mitgebracht. Der schlägt nämlich den, weiß ich nicht, was es ist, den Gondelfahrer.
Und Steuerungsmann, genau, ja,
der Gondel halt. Der Station K.O., der anscheinend, immer noch nichts gemacht hat, niemanden mal angefunkt hat, gar nichts, einfach versucht da irgendwie ein paar Knöpfe zu drücken. Beißers nun auf der Talgondel drauf und lässt sich von seinem Kumpel hochfahren, bis beide sich gegenüberstehen, macht dann einen großen Satz rüber auf seine Gondel, einmal da über den Abgrund gesprungen, schnappt sich direkt James. Es gibt da irgendwie so einen arg behäbigen Kampf, 1-2
auf dieser Gondel. Da hatte ich mich kurz gefragt, ob die wirklich auf sowas Wackeligendes gedreht haben, weil anders kann ich mir die Behäbigkeit nicht erklären.
Ist kein ansehnlicher Kampf, es ist irgendwie so ein drunter drüber und tralala. Beide schaffen es dann irgendwie, Beißer in die Gondel reinzuwerfen, sperren ihn dort ein. James wirft die Kette über das Drahtseil und beide rutschen dann zusammen.
Kurz auch nochmal da.
Runter.
Ich meine, man kennt das Ganze ja, aber schon, wo er sie oben eingepackt hat, die Kette, oder zu Holly gesagt hat, nimm die mal mit, wusste ich, was mit dieser Kette passieren wird. Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich auch echt einen guten Tag, aber mir waren sehr viele Szenen so, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, was kommt.
Ja.
Und ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, will ich hier nochmal kurz vermerken.
Also sie bauen ordentlich Geschwindigkeit auf, also gar nicht so ungefährlich das Ganze. Der Kollege vom Beißer schaltet aber und setzt die Gondel auf Vollspeed, warum auch immer die maximal beschleunigen kann. Also das gleiche System wie in der Zentrifuge, warum man gewisse Dinge nicht einfach von Natur aus begrenzt oder limitiert. Nein, das Ding kann auf einmal 120 Sachen fahren oder so.
Ich verstehe auch nicht, wie das der da unten mitkriegt. Der chillt in der Talstation, der sieht fast gar nicht, was da oben abgeht. Aber er zählt eins und eins zusammen und macht einfach mal, Vollspeed, gib ihm.
Ja, Beißers Gondel ist kurz davor, die beiden zu überfahren, überrollen, wie auch immer. Rund einen Meter noch und dann hat's geknallt. Die beiden lassen sich fallen, haben gerade irgendwie nur noch 2-3 Meter unter sich, hab richtig Glück gehabt, landen auf der Erde. Beißer rauscht mit Vollspeed in die Talstation, die wird komplett auseinandergesprengt, alles fliegt durch die Gegend. Alle wahrscheinlich tot, die drin waren, außer Beißer, der überlebt mal wieder unbeschadet. Er liegt unter so einem Rad, so einem Führrad, großen Führrad begraben, kann sich selbst da irgendwie mehr oder weniger befreien und eine Dame kommt.
Und jetzt kommt deine Lieblingsszene, wette ich mit dir.
Ja, ja.
Die hat dir besonders gut gefallen, oder?
Eine Dame in einem weißen Kleid und üppigen Vorbau, würde ich es mal beschreiben, kommt an mit so mädchenhaften Zöpfen und will Beißer helfen. Warum immer, was man da helfen kann, keine Ahnung. Beide schauen sich an. Es setzt diese klassische romantische Musik ein, wenn sich da so ein Paar gefunden hat. Beide schauen sich
und
dann an.
Und wie in so einer Kaugummi-Werbung blitzen die Zähne von Beißer noch mal im Sonnenlicht auf. Ich hab mich weggeschmissen.
Beide direkt schockverliebt. Also wirklich komplett weg von jeglicher Realität. Nehmen sich dann auch straight an die Hände und gehen davon, als würden sie über eine Blumenwiese wandern.
Klar.
Ende.
Ist ja nichts passiert.
Also sowas Hohles und Weltfremdes. Also
wow. Habe ich mir doch gedacht, dass das deine Lieblingsszene wird. So langsam nach der wievielten Folge, so langsam kenne ich dich ein bisschen, was deine Favorite-Szenen sind. Aber ich sehe es ja genau gleich, also um mal wieder zum Ernst der Lage zurückzukehren.
Oder also, eben nicht Ernst James der Lage. James hat ja schon leichtes Spiel bei den Frauen, aber Beißer kriegt sie in dem Fall gerade hinterhergeworfen.
Vor allen Dingen halt auch völlig überflüssig an der Stelle. Warum? Also erstmal, warum... Verstehe ich nicht. Warum in der Situation? Von mir aus kann Beißer irgendeine Holde abbekommen. Alles gut, wunderbar. Kann ja auch sein Leben leben. Aber warum in dieser Szene und in diesem Film? Völlig unpassend, fand ich.
Yep. Zurück zu Holly und James. Holly fragt nach, ob James sich was gebrochen hat. Er sagt, nee, nur das Herz seines Schneiders, weil der Anzug halt ruiniert ist. Dann wird geknutscht. Er fragt, warum sie jetzt doch auf ihn auf einmal so abfährt und sie sagt, naja, du hast mein Leben gerettet, es wird weitergeknutscht, 4 Sunnies kommen mit Trage an. James sagt, hey, es ist nett, dass ihr da seid, brauchen keine Hilfe, alles gut. Dann wird der kurzerhand einfach mit einem Knüppel K.O. geschlagen, beide werden auf der Trage fixiert und in einen Krankenwagen gebracht, der sie dann abtransportiert, fixiert. Zwischen den beiden Tragen sitzt ein Herr, der sie bewachen soll. Holly versucht, ihm dann schöne Augen zu machen, während James versucht, seine Hände loszubekommen. Schafft es dann auch und löst einen Feuerlöscher aus. Der Mann lässt so eine Art Skalpell oder was auch immer fallen. Damit kann James dann seine ja, Fesseln noch durchschneiden, um sich dann richtig zu raufen. Holly versucht irgendwie nicht allzu viel einstecken zu müssen, die kriegt da unabsichtlich ganz schön viel ab und versucht dann ebenfalls irgendwie den Kerl festzuhalten, um es James zu vereinfachen. Das Ende vom Lied diesmal ist, beide landen auf der Trage, also beide Herren landen auf der Trage, die fährt hinten aus dem Krankenwagen raus auf so einen Schotterweg, also nicht auf so einen Kopfsteinweg. James fällt von der Trage runter oder von der Liege, der Kollege bleibt drauf, knallt dann durch ein großes Werbeplakat in den Mund rein. Der Krankenwagen fährt davon. James wirkt jetzt irgendwie nicht sonderlich traurig, dass gerade Holly entführt wird. Mhm. Passt schon.
Auch so ein ganz komischer Schnitt danach. Bond schaut so runter, du siehst den Mann, der hängt da in dieser Reklame drin. Dann dreht er sich um und läuft den Berg hoch. Und da kommt so ein ganz wilder Cut.
Genau.
Da war ich ja dann komplett raus.
Dann ist James jetzt nämlich unter die Cowboys gegangen. Also man könnte meinen, zwei glorreiche Halunken haben einen neuen Darsteller gefunden oder eine Neuverfilmung.
Clint Eastwood at its best, ey.
Er sitzt auf einem Gaul im Poncho und hast du nicht gesehen mit zwei Kollegen und reitet durch die Prärie Lateinamerikas hin zu einem Anwesen, was noch nicht ganz klar wird, aber es zeichnet sich dann ab. Es ist ein Kloster wohl und macht dort halt und geht in dieses Kloster rein und damit soll es für heute gewesen sein. Wir erfahren dann in zwei Wochen, was hinter den Türen schlummert und ob James Hugo Drax bei seinem Vorhaben, was uns bis hierhin immer noch nicht ganz klar ist, aufhalten kann und ob Holly noch lebt. Auch das werden wir vielleicht erfahren.
Ganz genau. War wieder viel Wildes dabei. Ich glaube, allzu gut dafür, dass wir noch keine Wertung und kein Ranking machen, ist der Film vielleicht nicht unbedingt davongekommen. Aber naja, nach dem, was du am Anfang gesagt hast, ich hätte sonst gesagt, wir setzen mal Hoffnung in die zweite Hälfte. Ich lasse mich überraschen. Ich kenne sie noch nicht tatsächlich. Bin gespannt, aber ja, die Drehorte vielleicht an der Stelle, um was Positives mitzunehmen, finde ich erstmal ganz cool. Rein von der Story her, ich weiß nicht, hat es dich, glaube ich, auch nicht hundertprozentig abgeholt, um es mal gelinde zu formulieren.
Nee.
Ja, bin gespannt. Aber auch da, wie immer, wenn es irgendwas in die Kommentare gibt, vielleicht gibt es hier auch große Verfechter dieses Films, dann gerne her damit und mit guten Argumenten. Kann man uns vielleicht auch überzeugen, weiß ich noch nicht, aber man könnte es versuchen.
Ja, definitiv, ihr könnt es gerne versuchen. Und wir schauen dann mal, wie es in zwei Wochen ausschaut. Ich hatte einen Fact, hatte ich versprochen, noch nicht aufgelöst, habe ich eben gemerkt. Es ging um die Fallschirmsequenz im Intro. Und zwar wurde der ganze Spaß 88 Mal gedreht, weil du immer nur irgendwie 1 bis 2 Minuten Flugzeug hattest, wo du drehen konntest. Und das heißt, du musstest ja endlos viele Versuche machen, damit du auch ein bisschen was im Kasten hast, was du dann zeigen kannst. Also, das heißt, sie haben da irgendwie, ich glaube, fast 5 Wochen nur diesen Spaß gedreht. Also, was da an Geld reingeflossen ist, es ist schon krass. Es ist schon echt krass.
Also, auch heutzutage als Stuntman hätte ich gesagt, so, ihr könnt mich langsam mal.
Was du heute mit Drohnenshots oder so machen kannst, da musst du halt irgendein Kerl mit einer schweren Kamera hinterher springen, der das Ding dann irgendwie, also, das ist Wahnsinn. 88 Sprünge.
Respekt. Es ist echt sehr Wahnsinn, ja. Krass.
Ja.
Naja, du hast sicher noch mehr dabei, was an krassen Infos vielleicht gleich herauszufinden gilt.
Ja, bestimmt. Da kann man bestimmt immer was rausholen. Was wir heute nicht rausholen, das hast du auch richtig gesagt, ist die Bewertung. Die behalten wir uns vor für das nächste Mal. Was ich aber nicht vorenthalten möchte, ist das Quiz. Dein Quiz, um genau zu sein. Ich habe dir wieder 6 potenzielle Fragen mitgebracht zum Film Moonraker streng geheim. 2 davon würde ich diesmal ausklammern, weil die sich erst auf die zweite Hälfte beziehen.
Okay, dann nennen wir doch am besten direkt erstmal nur die 4, die dabei sind, damit ich da keinen Fehler
bekomme. Sehr gerne. Also rausfällt diesmal die SchauspielerInnenfrage und die Fahrzeugfrage. Das könntest du beim nächsten Mal beantworten, damit es fair ist. Ich hätte jetzt für dich die Drehfrage, die Auftragsfrage, die Drehortfrage und die Regiefrage.
Dann würde ich gleich mit dem ersten gehen, die Drehfrage.
Die Drehfrage.
Das war sicher dumm, aber dann haben wir das schon mal abgehandelt, weil das werde ich dann beim Buch nicht mehr wissen, das weiß ich jetzt schon.
Gut. Ist, glaube ich, recht gut lösbar. Oh. Was genau stiehlt Bond aus Drax Labor in Venezia?
Aus Drexler, das ist wirklich gut lösbar. Er nimmt da diese Fiole mit dem Stoff drinne mit, was auch immer der Stoff beinhaltet. Dieses ätzende giftige Gas, was weiß ich für Gemisch.
Ja, sehr richtig.
Ich hoffe, das reicht als Antwort für die Punkte.
Das ist souverän gelöst, damit gilt der Punkt dir. Hoffe mal, ihr da draußen konntet es auch lösen. Das war jetzt tatsächlich kein Hexenwerk, wenn ihr ein bisschen zugehört habt, aber trotzdem kann man dir keinen Vorwurf machen, dass du gepennt hast oder so, sondern warst auf jeden Fall da und hast geschaltet.
Ab und zu bereite ich mich vor. Also ich will dich nicht ganz alleine dastehen lassen.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da können wir jetzt einen Haken hinter dem ersten Teil von Moonraker machen. Ich würde sagen, ich freue mich auf den zweiten Teil. Vielleicht wird es doch besser. Vielleicht ist das wie auch ein guter Wein. Vielleicht reift er mit dem Alter und ich mit ihm. Und vielleicht bin ich nächstes Mal total entzückt. Oder du kannst mich total bekehren.
Und ich werde danach suchen. Mal schauen, ob ich es schaffe.
Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Tendenziell in den Weltraum. Spoiler. Das soweit von unserer Stelle. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ihr konntet vielleicht mal schmunzeln. Das wird uns natürlich immer freuen. Ihr habt wie immer die Möglichkeit, Kritik dazulassen auf allen gängigen Podcast-Formaten oder Podcast-Plattformen. Ist das mittlerweile ganz gut möglich. Andernfalls bei Instagram einfach vorbeischauen. Gekonnt ahnungslos. Könnt ihr auch irgendwas dalassen. Wir gucken es uns gerne an. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Durchhaltungsvermögen mitbringen können, um das Ganze hier gut zu bewerkstelligen. Kritik haben wir schon ein bisschen aber geäußert. Ich glaube, du hast das ein oder andere Lob war bei dir auch dabei. Von daher, hey, können wir ja optimistisch.
Wie gesagt, manchmal jammern wir auch auf hohem Niveau. Es ist nach wie vor so, dass wir die Bond-Filme per se jetzt nicht alle scheiße finden. Natürlich hält man sich, glaube ich, immer ein bisschen mehr an dem Negativen fest. Hier stachen vielleicht besonders viele Sachen heraus, die man hätte anders machen können. Vielleicht auch besser. Weiß ich nicht, aber Spaß habe ich trotzdem. Ich schaue es auch gern. Ich mache es gern mit dir zusammen. Insofern hoffen wir, dass wir das ein bisschen transportieren können und euch irgendwie einen Mehrwert geben. Und bevor ich jetzt ewig schwafel, würde ich sagen, bringen wir den ersten Teil in den Kasten und schauen dann in 2 Wochen mit dem zweiten Teil weiter, würde ich sagen.
Da stimme ich doch zu. Euch wie immer eine gute Woche, Restwoche, wann auch immer ihr es hören mögt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wärt.
Ganz genau. Bis dahin, gute Zeit und auf ein neues.